Corona-Ausschusssitzung Nummer 58. Rainer Füllmich im Interview auf Bittl TV.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Bittl TV einfach anders. Ich habe das extra das Video noch eingespielt. Das ist gestern von London. Sensationell. Man behauptet 1 Million Menschen auf der Straße. Was für eine Stimmung, was für ein tolles Lied. Das ist der Clip, wo auch Rainer mir geschickt hat. Hat mich sehr gefreut. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Was für eine Stimmung, was für eine Menge. Da sieht man, London steht auf. Auch heute waren die auf der Straße. Aber das ist nur nebenbei. Das wollte ich kurz als Einspieler geben, dass wir uns vor allem auf die positiven Sachen konzentrieren. Das ist sehr wichtig. So, heute gibt es Corona-Ausschuss-Sitzung 58. Wir werden aber auch noch die vordere Sitzung, ihr könnt euch erinnern, ich hatte technische Probleme, kurz durchgehen und dann natürlich auf die Nummer 58 uns konzentrieren. Wir werden dann 2 Videos machen und dann auf Telegram hochladen. So, ich hoffe, dass im Chat alles gut ist, Ton und Bild funktioniert. Mir sind jetzt schon einige Menschen da. Ich schaue mal schon 5.300, das ist der Wahnsinn. Wenn ihr mögt, teilt das Video. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Video. Ich habe nur was munkeln hören. Die Informationen werden wieder super spannend. Ich kann mich wirklich nur freuen. Ich habe dieses Mal nicht reinschauen können. Ich bin dieses Mal wie jungfräulich, ich weiß von nichts und lass mich überraschen, was Rainer uns zu berichten hat. Ich freue mich sehr und jetzt legen wir los. Hallo, lieber Rainer.
Hallo, Roger, schönen guten Abend.
Hi, freue mich, dass das geklappt hat. Momentan habe ich Strom, momentan habe ich noch Internet. Letztes Mal war das ein bisschen anders, aber drücken wir uns die Daumen, dass das so bleibt und wir uns gemütlich diesen Abend miteinander verbringen können. Ich glaube, du hast einige Informationen für uns. Da freue ich mich sehr. Ich denke, wir fangen mal mit den vorletzten Sendung, also einfach machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Kannst du da noch ein bisschen das zusammenfassen, was da abgegangen ist?
Ja, ich mache mal an der Stelle in etwa weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört hatte. Wir hatten den österreichischen Kollegen, den Rechtsanwalt Forsthuber, bei uns und ihn danach gefragt, was sich gerade in Österreich tut. Österreich ist ja eigentlich ein Land mit vergleichsweise wenigen Rechtsanwälten, dafür aber wirklich guten Leuten, ganz überwiegend, muss man sagen. Mhm. Und mit einem Rechtssystem, was auf jeden Fall besser funktioniert als unseres in Deutschland. Da gibt es noch, auch innerhalb der Richterschaft, Ausnahmen bestätigen da umgekehrt die Regel, aber da gibt es auch innerhalb der Richterschaft doch wohl noch eine Menge Leute, die versuchen, den Rechtsstaat zu verteidigen. Das ist bei uns ja eher die Ausnahme. Und er hat uns darüber berichtet, ich glaube, er hat eine Verfassungsbeschwerde eingereicht und wollte der Grundlage der Pandemie nachgehen. Er hat uns gezeigt, so ein Stapel, also 70 Zentimeter Anlagen, ich glaube, 300 oder 500 Seiten Klageschrift. Und dann hat er da irgendwelche lächerlichen Floskeln zurückgekriegt. Und sagte, er sei immer noch, ich glaube, 14 Tage ist das her gewesen, als er uns das berichtet hat, er sei immer noch sozusagen shell-shocked, also völlig geschockt über den absoluten dilettantischen Inhalt. Also in der Sache wurde da so gut wie gar nichts gesagt, sondern man hält sich an Förmlichkeiten auf. Aber das ist das, was uns eigentlich alle Kollegen auch aus dem Ausland berichten, dass überwiegend die Richterschaft versucht, der Substanz der Sache aus dem Weg zu gehen. Ich hatte das ja auch schon ein paar Mal gesagt, die PCR-Testfrage ist die Grundlage für alles. Aber die Gerichte wollen sich eigentlich immer nur mit der Frage beschäftigen, ist diese Maßnahme ausreichend, ist sie proportional, sagen die Amerikaner proportional, also verhältnismäßig. Mhm. In dem Moment, wo man über diese Dinge redet, sitzt man aber auch schon in der Falle, denn die Frage ist ja nicht, ob die Maßnahme ausreichend ist, sondern ob es überhaupt eine Grundlage für die Maßnahmen gibt. Und Da war er also echt geschockt, sagt aber trotzdem, dass in Österreich schon überwiegend die Richter noch funktionieren. Es sei ein bisschen seltsam, dass auch seine, ach hier, da steht es, 500 Seiten plus 60 Zentimeter, 70 Zentimeter Anlagen. Also kannst du dir vorstellen, ich würde sowas nicht machen, weil ich in Deutschland davon ausgehen muss, dass sowieso kein Schwein liest. Ja. Aber da scheint das anders zu sein. Und das ist irgendwie auch beruhigend, denn es gibt Fälle, die brauchen tatsächlich so eine dicke Aufarbeitung. Vielleicht ist das hier so eine Sache, wenn man wirklich alles reinbringen will. Ihn regt es am meisten auf, und da läuft die Reise eben hin, die Kinderschicksale. Ne? Wir sehen immer deutlicher, das, was die andere Seite will, also ich will es nochmal sagen, um Gesundheit ist es zu keinem Zeitpunkt gegangen, nach unseren Erkenntnissen. Das, was die andere Seite will, ist, sie will an die Kinder ran. Die werden mit allen Mitteln ja verantwortlich gemacht. Das haben uns immer und immer wieder die Experten, die wir befragt haben, geschildert. Ihn erschüttert das besonders. Er sagt, diese ganzen Berichte, wie Eltern, Entschuldigung, wie Lehrer mit Kindern umgehen, da berichtet er von einem 11-jährigen Mädchen, dem zugebrüllt wird von der Lehrerin, als sie irgendwas gesagt hat, halt die Klappe, du stößt Aerosole aus. Also das sind so Dinge, ne, die sind unverzeihbar und die werden auch nicht verziehen. Ein anderes maskenbefreites Kind nähert sich der Lehrerin und die schreit, als wäre sie von der Tarantel gestochen, bleib weg, du bist zu gefährlich. Also das sind Dinge, die ihn ernsthaft erschüttert haben. Also der saß da und ich dachte, meine Güte, der ist schwer am Kämpfen mit sich selbst. Das ist jemand, der, ja, der hat eine Menge Empathie und das konnte er nicht fassen, dass es so weit gekommen ist. Aber so ist es.
Dennoch, das ist ja voll traumatisierend für so ein Kind. Also das ist ja unglaublich, was da abgeht, was mit den Kindern gemacht wird. Also wenn eine Lehrerin das so in der Angst ist, das muss ja Paranoia haben, die muss so Angst haben, dass du dich so verhältst, da gibt es ja gar keine Worte mehr. Dann musst du dich krank schreiben.
Das ist unser großes Problem. Ich habe vorhin noch mit Professor Ruppert gesprochen. Der ist ja Psychologieprofessor und er sagte, ja, wir haben es hier mit zwei Arten von Tätern zu tun in der Zwischenzeit. Also auch er, wie wir eigentlich alle, ist sich sicher, dass es hier zu keinem Zeitpunkt um Gesundheit gegangen ist. Hier geht es tatsächlich um Leben und Tod, auch wenn das sehr schwer ist zu begreifen, weil und diesen Schritt wollen viele Menschen einfach nicht tun. Die wollen das nicht sehen. Ich bin der Meinung, man muss der Wahrheit ins Auge gucken, man muss die wahren Fakten kennen, sonst kann man nicht richtig reagieren. Aber für viele Menschen ist es so unvorstellbar, dass da ihre eigenen Regierungen sozusagen, werden wir gleich noch ein bisschen mehr dazu hören, wir haben Gerd Wisniewski nämlich gehört zu diesen Fragen, dass die eigenen Regierungen letzten Endes erstens installiert wurden, also Menschen ausgesucht wurden, damit sie in bestimmte Positionen vorangeschoben werden können und dann mit zu Recht gefakten Wahlen auch tatsächlich in diesen Positionen gelandet sind. Ihre Überforderung merkt man ihnen an, aber für eine Weile, weil die alle einigermaßen gut reden können, für eine Weile jedenfalls fiel das nicht auf. Jetzt im Rahmen der Pandemie, wo praktisch alle Masken fallen, da fällt es dann doch ein bisschen auf, dass da offenbar eine Menge völlig substanzlose Leute unterwegs sind. Wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass kein einziger von denen irgendeine echte Biografie hat. Am auffälligsten ist es bei Frau Baerbock, die eben auch keine einzige Ausbildung zu Ende gebracht hat. Ich bin mir auch bei Frau Merkel nicht mehr sicher, ob die jemals promoviert hat.
Ja, aber Rainer, ich muss also sagen, die Grünen haben jetzt aber gute Kandidaten aufgestellt. Die zweitbeste Kandidatin, die hat Format. Bei der Fragestellung in Bezug, es wurde eine Frage gestellt und die Antwort war dann nix. Sie hat das war irgendwie 10 oder 20 Sekunden einfach gehen in die Leere, es kam einfach nichts. Und das ist die Spitzenkandidatin Nummer 2 bei den Grünen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Bundesland, aber es ist unglaublich. Also das ist so. Also übrigens wegen diesen zwei Tätern, was ich noch sagen wollte. Ich hatte heute auch ein gutes Gespräch mit Herr Blank. Wir haben über das auch geredet. Das haben wir, glaube ich, auch schon angesprochen. Es geht um die Empathie. Es ist wirklich anzunehmen, dass ganz viele Menschen keine Empathie mehr empfinden, sonst könnten sie das gar nicht tun. Wenn wir Menschen empathisch sind, so wie zum Beispiel du und ich, wir gehen davon aus, wir sind empathisch, dann könnten wir das gar nicht ansatzweise machen, was sie das jetzt durchziehen. Diese Menschen müssen die Empathie verloren haben, sonst kann man das gar nicht mehr erklären.
Ja, davon gehen wir alle aus, dass wir an der Spitze Leute haben, die überhaupt gar keine Empathie haben, sondern allenfalls noch so tun, als hätten sie Empathie, damit es nicht gar so auffällt, was für Mutanten das eigentlich sind, ne? Also ich will lieber nicht sagen, was Professor Ruppert vorhin gesagt hat, aber wir haben es hier mit einer sehr, sehr schwierigen Situation zu tun, weil da sind einige Täter, die machen das auch noch liebend gerne, was sie tun, und das ist noch milde ausgedrückt. Und andere machen es einfach, um ihren Vorteil zu suchen, um daraus Vorteile zu ziehen. Das eine ist nicht besser als das andere, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass hier offenbar eine sehr große Anzahl von Menschen auf der anderen Seite ist, die tatsächlich nicht mehr in der Lage sind, irgendwelche menschlichen Empfindungen zu haben. Also die werden sich wahrscheinlich 22.000 Ferraris kaufen und dann werden sie irgendwann merken, oh, irgendwie, es hat sich gar nichts geändert. Ich bin immer noch nicht toll, ich bin immer noch eine Niete. Hoffentlich merkt es keiner. Kaufe ich mir also den 23.000. Ferrari.
Ja, genau. Aber das wird ja sonst noch ein neues Thema sein, aber diese Empathielosigkeit, ich nehme an, das würde auch antrainiert, wie du schon mal gesagt hast, vielleicht in der Jugend, in der Kindheit traumatisiert, dann empathielosig und dann haben sie sich irgendwie hochgearbeitet, wie auch immer. Wahrscheinlich auch wieder mit Einfluss, schlussendlich mit Kohle. Anders ist ja das nicht möglich. Wenn ich mir überlege, die Menschen, die jetzt momentan über Deutschland bestimmen, wie ein Wieler, wie ein Merkeli, Söderose, Spahn und so weiter, da musst du sagen, hey, das kann ja nicht sein. Das sind sechs Leute, die entscheiden über 83 Millionen. Und wenn das letzte Mal hast du Merkeli gesehen, was sie
Ja, sie
rausgelassen
wird dann den Fehler
im
machen.
PCR-Test?
Ja,
Hey!
und danach ist das schriftliche Protokoll, was es dazu gibt, ist erstmal grob verändert worden, damit die ganze Dummheit nicht mehr so durchknallt, ne? Aber also als sie sprach, als würden die Patienten CT-Werte aussenden sozusagen. Oh mein Gott,
Die hat
meine Güte,
die hat
aber.
eine Physik, also jemand hat geschrieben, die ist ja anscheinend Physikerin, da gibt es ja C und T für Time. Ich glaube, die hat das verwechselt, oder? Also es ist unglaublich, wie sie das und schade ist, dass der AfD-Mensch nicht reagiert hat. Folgefrage, Moment. Frau Merkeli, ich hätte da eine Folgefrage. Sie sind sich schon bewusst, dass das, was Sie da rauslassen, ein Nonsens ist. Also, oh meine Güte. Also am Tag vorher war Lauterbach, hat etwas Ähnliches gemacht mit seinem
Ja.
CT-Wert und die haben wahrscheinlich Kaffee getrunken, einen Kaffeeklatsch und gesagt, komm, das stimmt, da sind wir uns jetzt einig, da sind wir gut, jetzt lassen wir das raus. Also,
Ja.
oh, das ist wirklich nur noch peinlich.
Ja, das hat allerdings muss man zwischendrin auch mal was Positives sagen. Das ist echt frustrierend, sowas zu sehen. Also zu sehen, von was für extrem dummen Menschen wir regiert werden. Nicht nur wir in Deutschland, das ist in ganz Europa so. Das sind Leute, die so ein bisschen sprechpuppenmäßig was drauf haben, aber überhaupt keine Substanz zu liefern haben. Aber dieses Video, was du da eingespielt hast, das ist ja von gestern. Ich meine, gestern oder vorgestern. Ich habe das von einem sehr interessanten Menschen bekommen, der demnächst bei uns im Corona-Ausschuss auftreten wird. Das wird für ziemliche offene Münder sorgen, wenn der kommt. Der lebt in England und man sieht ja auf diesen Bildern, also erstmal das Lied passt perfekt, ne?
Ja.
The Wall, also Teachers, leave us kids alone. Genau darum geht es jetzt. Und was das aber auch bewirkt hat, mal abgesehen davon, dass das schon seit Tagen gelaufen ist, nicht? Das muss ich noch ergänzen. Also die Journalistin Sally Beck, mit der wir am Anfang der letzten Sendung gesprochen haben, die hat uns das auch erzählt. Die hat gesagt, Mann, hier ist ein paar Mal vor der BBC, da gibt es wohl zwei verschiedene Außenstellen oder eine Hauptstelle und eine Nebenstelle der BBC. Da sind die Leute gewesen und haben demonstriert. Mehrere hunderttausend, 500.000, 600.000. Was sagt die BBC? 350 Leute waren da. Also die ganze
Läuft.
Verzweiflung, die da zum Ausdruck kommt. Also wer so dreist lügt, der hat einfach überhaupt nichts mehr zu melden. deutlich haben die Leute, auch die Menschen, die da demonstriert haben, gesagt, was sie davon halten. Die haben nämlich laut gebrüllt, Liars, Liars, Liars. Und BBC gilt jetzt als British Brainwashing Corporation. gestern ist wohl einer der Journalisten, das hat mir vorhin Leslie Manoukian gesagt, einer der Journalisten, der erkennbar war, der hatte so eine Tasche übergehängt und da stand wohl BBC dran, der ist von der Menge gejagt worden. Also die waren nicht bösartig, aber die wollten ihn haben. Also sieht nicht gut aus für die Journalisten, die am Ende noch ein Preisticket haben, was sie nicht bezahlt haben. Ne? Jedenfalls ist Herr Forsthuber aus seinem Schock nicht mehr so richtig erwacht, hat allerdings auch was Positives zu melden gehabt, nämlich das Beispiel einer Richterin, die das nicht mehr mitmachen wollte mit den Masken und gesagt hat, dass in Vorarlberg, das ist Wahnsinn, ich mache das nicht mehr mit, ich will eine schriftliche Dienstanweisung haben. Die hat sie nicht gekriegt. Und nix. Es geht ganz normal weiter. Sie braucht das nicht mitzumachen, beziehungsweise es wird nicht durchgesetzt, was bei ihr los ist. Wir haben dann Herrn Tillenburg, das ist ein Facharzt für Allgemeinmedizin aus Düsseldorf, gehört. Der ist jetzt auf Corona spezialisiert, hatte von 2014 bis 2020 eine akademische Lehrpraxis an der Universität Düsseldorf. Die hat er aber jetzt nicht mehr. Das wurde ihm dann weggenommen, weil er ist ja kritisch, das geht ja nicht. Es gab eine Menge Anzeigen gegen ihn, angeblich, weil er gesagt habe, Impfungen töten. Das hat er aber gar nicht gesagt. Das Ganze wird auch gut ausgehen für ihn. Er ist gut anwaltlich vertreten. Aber auch das ist wieder so ein Beispiel dafür, wie man hier auf Ärzte losgeht, nur weil sie ihre Meinung sagen. Nur weil sie von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen. Dazu passt, hast du vielleicht mitgekriegt, dass vor ein paar Tagen hier wieder schön versteckt in einem Omnibusgesetz, ich glaube das Gesetz, da ging es um irgendwie Neuordnung des Stiftungsrechts oder sowas, wurde da irgendwo drin versteckt eine Regelung eingefügt, wonach, ich glaube das ist Paragraph 36 Infektionsschutzgesetz, ich merke mir den Kram schon gar nicht mehr, weil das sowieso in ein paar Wochen wieder weg ist oder was anderes ist. Und da steht jetzt sinngemäß drin, dass die Maßnahmen, also Social Distancing, Lockdown und so weiter, völlig anlasslos, also auch ohne das Bestehen einer epidemischen Lage nationaler Tragweite, also auch ohne Pandemie, einfach für mindestens ein Jahr noch weiter durchgeführt werden können. So langsam lassen sie also die Maske völlig fallen und zeigen auch der Normalbevölkerung, die ja noch nicht völlig eingeschläfert sind, große Teile ja, aber eben nicht alle, zeigen auch der Normalbevölkerung, was sie wirklich vorhaben. Nämlich, dass es eben nicht um Gesundheit geht. Denn hier wird ja ausdrücklich gesagt, es kommt gar nicht darauf an, ob wir eine pandemische Lage oder eine epidemische Lage nationaler Tragweite haben, ob wir eine Pandemie haben, völlig egal. Wir wollen jetzt erstmal schön mit den Lockdowns für ein Jahr mindestens weitermachen können.
Das haben Sie ja in der Nachtsitzung haben Sie das by the way gemacht. Brot und Spiele mit der Europameisterschaft sind alle schön abgelenkt und dann entscheiden Sie solche Gesetze. Um das geht's. Und das haben leider viele Menschen noch nicht verstanden. Darum bin ich überhaupt kein Fußballfan im Moment, weil ich genau sehe, warum das so gemacht wird. Wenn du überlegst, dass in diesen Stadien überfüllt, ich mag es von Herzen gönnen, dass die dort feiern können, ohne Abstand und ohne Maske und dann Kinder Maske tragen müssen, da muss ich sagen, da habe ich wenig Verständnis.
Ja, die Dinge häufen sich. Es wird, wie gesagt, immer offensichtlicher, worum es hier wirklich geht. Wir brauchen da kaum noch Aufklärung zu machen, weil, wie gesagt, die lassen die Masken schon selber fallen. Aber es ist trotzdem ganz hilfreich und nützlich, wenn wir weitermachen, weil sich ja die, in den USA sagt man immer, follow the evidence, also im Rahmen dessen, was die als Pre-Trial Discovery bezeichnen, findet man raus, ach, da ist ja auch noch was, ach, da ist ja auch noch was. Dem gehen wir nach. Deswegen haben wir dann auch Menschen dazu gehört, zum Beispiel den Investigativjournalisten Herrn Wisniewski, was denn hier wirklich im Hintergrund los ist. Denn das lässt sich ja im Grunde ganz leicht feststellen. Es ist ja alles draußen. Aus irgendeinem Grunde können die offenbar nur dann erfolgreich gegen uns vorgehen, wenn sie uns auch wirklich sagen, was sie tun wollen, nämlich mit diesen Aussagen zum Great Reset, mit den Aussagen zur Bevölkerungsreduktion und so weiter. Und wenn dann wir freiwillig mitmachen, ja, dann könnte man fast sagen, selbst schuld. So scheint das in deren Gehirn sich abzuspielen. Ja, Herr Herr Tinburg hat noch berichtet, dass er bei allen Patienten, die geimpft worden sind, nach der Impfung die D-Dimere bestimmt. Das ist dieser Messwert, mit dem man sagen kann, ob man ein Thromboserisiko hat. Das ist ja eines der größten Risiken hier, ja, neben den Autoimmunreaktionen, neben den ADE-Geschichten. Und er sagt, die waren immer, in jedem einzelnen Fall, immer erhöht. Zwar manchmal nur leicht, aber sie waren immer erhöht. Was ja nochmal darauf hinweist, dass das Ganze hier super gefährlich ist. Denn Thromboserisiken, ich will es nicht nochmal wiederholen, aber da war ja die Frau, deren ein großer Teil des Darms entfernt werden musste. Da gibt es Fälle mit der Hirnvenenthrombose, Menschen, die gestorben sind. Jetzt die ganzen Geschichten mit den Piloten. 4 Piloten bei British Airways, die innerhalb von einer Woche, glaube ich, gestorben sind oder innerhalb von 2 Wochen gestorben sind.
Indien auch.
Ja, das berichten eigentlich alle. Die Kanadier sagen auch, wir machen hier nicht mehr mit. Einige der Piloten machen einfach nicht mehr mit. Es wird sicherlich so weit kommen, dass der Flugverkehr dadurch in weiten Teilen zum Erliegen kommt. Das mag Teil des Plans sein. Ob man damit gleichzeitig die Menschen so aufwecken wollte, da bin ich mir nicht ganz so sicher.
Gut, ich denke, es kann natürlich schon sein, weißt, wenn Sie sagen, die Geimpften sollen nicht fliegen und die Ungeimpften sollen auch nicht fliegen, dann ist die Frage, wer soll denn noch fliegen? Ich würde sagen, die Gesunden.
Ja, am Ende wird es dazu kommen. Am Ende wird es, da sind wir alle davon überzeugt, wird man nur noch mit nicht geimpften Piloten fliegen können, weil nur bei denen kann man sicher sein, wenn da keine anderen Vorzeichen sind, aber nur bei denen kann man dann sicher sein, dass da eben kein Thromboserisiko.
Also vielleicht für die Menschen, das nicht zu kennen, es ist so, wenn man den Test macht, es ist das, was Bakti empfohlen hat, vorher und nachher diesen Test zu machen. Und dann, wenn du erhöhte Werte hast, hast du eine Blutgeringung und da hast du ein Risiko von einer Thrombose. Eine Thrombose kann im dummsten Fall, wenn es im Hirn ist oder in der Lunge, was auch immer, kann das auch tödlich sein. Es kann irgendwo passieren, da passiert gar nichts, aber das ist wie russisches Roulette, man weiß es einfach nicht. Und wenn ich natürlich irgendwo bin, sei das LKW-Fahrer, sei das Pilot, sei das Autofahrer, egal wo, und du hast irgendeinen Herzinfarkt oder du hast einen Hirnschlag, ist das vielleicht nicht so gut.
So, wir haben uns das heute nochmal von, und gestern auch schon, von Professor Bakti, Professor Kämmerer, Dr. Wodak, Professor Reis, also der Ehefrau von Professor Bakti, nochmal erklären lassen. Da ist nämlich eine neue Entwicklung, das wird jetzt in den nächsten Tagen rauskommen. Es ist noch viel gefährlicher als gedacht. Deswegen ist seine, Baktis Aussage dazu, dass diejenigen, die sich impfen lassen, im Grunde Schwerstverletzte sind, wahrscheinlich zutreffend. Also insbesondere und vor allem, was das Thromboserisiko angeht. Wobei, wie gesagt, das ist nur eins der Risiken. Das ADE-Risiko und das Autoimmunrisiko existiert ja auch noch. Aber dieses Thromboserisiko realisiert sich in einigen Fällen sofort nach der Impfung. Und es wird immer größer, je mehr Impfungen man hat. Also nach der zweiten ist es größer als nach der ersten. Und wenn es dann noch eine dritte Auffrischungs- oder Boosterimpfung gibt, dann wird es nicht besser, sondern eher schlechter. Bei denjenigen Menschen, die schon genetisch vielleicht eine Neigung haben, das gibt es ja, führt das möglicherweise sofort zu schweren Verwerfungen oder gar zum Tod. Und bei anderen wird diese Neigung durch die Impfung herbeigeführt. Das wird er aber in den nächsten Tagen noch veröffentlichen. Wir waren geschockt, als wir das gesehen haben. Immerhin,
sind das neue Erkenntnisse jetzt?
Okay. Ja, ganz neu, wie sich dann dieses Spike-Protein da in den Arterien bildet beziehungsweise festsetzt und dann dafür sorgt, dass der Blutfluss nicht mehr richtig funktioniert und das führt dann eben zu Thrombosen. Also das war, was er da aufgemalt hat, das war für jeden von uns ziemlich shocking.
Ich habe da noch ein Video schnell für die Leute. Gewisse Menschen sind vielleicht neu da und glauben noch an Merkel und so weiter. Ich sehe leider nur einen Entwurf, aber trotzdem spannend. Merkel und Spahn, das sind nur ein paar Sekunden. Du kennst natürlich das, aber das sind 53 Sekunden. Ich spiele es mal ein. Sehr wichtig. Mhm. Schaut euch das mal an.
Durch zu umfangreiches Testen zu viel Falsch-Positive haben. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben.
Durch zu umfangreiches Testen zu viel Falsch-Positive haben.
weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben.
Mit einem PCR-Test, bei dem Sie 100% rauskriegen, ob jemand die Krankheit hat.
Ja, das war diese Zusammenfassung, werde das dann noch optimieren. Aber ich denke, es ist wichtig, jetzt sind wir relativ viele Leute, auch neue Leute da, die sie mal sehen, wie paradox das Ganze ist. Sogar Spahn hat gesagt, dass der Test nicht 100% korrekt ist, falsch positive. Und Merkeli hat dann gesagt, 100% genau, 100%. Und 100% ist ziemlich viel. Also ich wollte das kurz zeigen, weil es sind einige da, die sind wahrscheinlich neu, dass sie mal sehen, wie krass das Ganze sind. Einfach als für dich rein, es sind momentan 13.000 Menschen live. Das ist der Hammer. Und darum bringe ich halt solche Videos wieder, weil ab und zu gewisse Menschen die Infos einfach nicht haben. Die schalten da mal ein und sagen, hey, Merkel ist doch gut, die hat doch das so toll erklärt. Und plötzlich sehen sie sowas. Und wir können ja mal kurz fragen, wer ist extrem überrascht über dieses Video? Dann bitte mal Stichwort Sonne reinschreiben, dann sehen wir mal, was passiert im Chat. Einfach mal so als kurze Frage. Darum habe ich das kurz gebracht, obwohl das natürlich mit Corona-Ausschuss jetzt nicht direkt zu tun hat, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir da auch ein bisschen die Reichweite jetzt ausnutzen. Rainer, was war noch? Ist das abgeschlossen, das zweitletzte, oder wie siehst du, hast du alles gesagt?
Der Herr Tillenburg hat uns dann noch erklärt, dass die Fortbildungen in den Ärztekammern oder von den Ärztekammern so laufen, dass darauf hingewiesen wird, die Ärzte, die impfen sollen, dass die Impfung absolut sicher sei. Eine glatte Lüge. Denn wir wissen ja, es gibt keine Studien dafür, jedenfalls keine wissenschaftlichen. Also man kann natürlich sagen, wenn ich ein bisschen hin und her würfle, dann könnte das auch schon eine Studie sein. Aber eine wissenschaftliche Studie ist das jedenfalls nicht. Und die Aussage, dass diese Impfungen absolut sicher seien, die werden ja schon durch die ganzen Nebenwirkungen in Anführungsstrichen widerlegt, die es weltweit gibt. Also ich will das nicht nochmal alles wiederholen, aber 3 Tote pro Tag. Vor ein paar Wochen ist das in den USA immerhin in den Mainstream-Medien gemeldet worden. 30 Tote pro Tag nach Impfung. Und man geht ja davon aus, dass sowieso nur maximal 1% in normalen Zeiten wohlgemerkt. Das hier sind keine normalen Zeiten. Hier wird mit einer Medienpropaganda gearbeitet, das ist noch schlimmer. Man geht davon aus, dass ohnehin nur 1% der echten Nebenfolgen gemeldet werden. Also geht es hier nicht um 30, sondern um 3.000 Tote pro Tag, allein in den USA. Und dann zu sagen, das ist alles sicher, naja.
Man sagt ja, es gibt ja diese Studie, dass eben 1-10% nur gemeldet wird. Und da muss man entweder Faktor 100 oder Faktor 10 rechnen. Da gibt es ja wirklich offizielle Studien. Das hat auch Katrin gesagt. Und das hast du jetzt auch bestätigt. Und dann könnt ihr selber wählen, nehmt Faktor 100 oder nehmt Faktor 10. Eines von beiden ist dann plus minus, könnte der entsprechende Wirklichkeit sein.
So ist es. Ja, also Herr Tillenburg ist jedenfalls unbeugsam. Der bleibt einfach stehen. Er wird auch, wie gesagt, ordentlich anwaltlich vertreten, was auch keine Normalität ist, denn wir haben nicht genügend Anwälte, die bereit sind, hier den Kopf aus dem Fenster zu strecken. Aber immerhin, einige gibt es. Er hat auch nochmal erklärt, dass hier grundsätzlich nach seiner Erfahrung und auch nach allem, was wir gehört haben, überhaupt keine richtige Aufklärung gemacht wird. Nochmal zur Erinnerung, ärztliche Eingriffe, insbesondere invasive Eingriffe, also in den Körper rein, Impfung ist invasiv, bedürfen einer Einwilligung des Patienten, weil sonst eine Körperverletzung vorliegt. Und die Einwilligung ist nur wirksam, wenn auf eine vernünftige Information, Aufklärung hin eingewilligt wird. Dazu gehört hier, dass man darüber informiert wird, dass es sich eben nicht um ein zugelassenes Medikament handelt, sondern dass es hier nur eine bedingte Zulassung gibt. Und warum ist die nur bedingt? Weil es eben keine vernünftigen Studien gibt. Weil, wir haben es ein paar Mal schon gesagt, keine ordentliche Präklinik durchgeführt wurde, insbesondere keine Toxikologie. Man hat nicht irgendwie wegen der Giftigkeit des Stoffes irgendwas erforscht in der Präklinik, also im Labor. Es gab überhaupt keine Tiertests, gar keine Tierexperimente. Die einzigen, die es gab, nicht mit diesen Impfstoffen, sondern mit anderen mRNA-Impfstoffen, sind alle tödlich geendet. 2005, 2012, alle Katzen, alle Frettchen tot, weil nach der Impfung ADE, also Antibody-Dependent Enhancement, die Verschärfung der Folgen des eigentlichen Virus, wenn man dann tatsächlich nach Impfung in eine Erkältungswelle oder eine Grippewelle läuft. Also dazu sagen, dass die Impfung ist sicher, das ist vollkommen unvertretbar, das würde ich mal meinen, ist ein grober Behandlungsfehler, führt dazu, dass die Beweislastumkehr eintritt. Also da muss nicht mehr der Patient oder wenn er nicht mehr lebt, sein Angehöriger beweisen, dass der Arzt fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat, also schuldhaft, sondern der Arzt muss beweisen, dass er es nicht getan hat. Er muss im Übrigen immer beweisen, dass er ordentlich aufgeklärt hat, wird sowieso nicht gelegen bei diesem Hintergrund. Und der Patient muss auch nicht mehr beweisen, dass der Fehler, also die Nichtaufklärung, die hier tatsächlich nicht stattgefunden hat, darüber, dass es eine experimentelle Sache ist, dass dieser Fehler kausal war, sondern der Arzt muss beweisen, dass es nicht kausal war. Das ist sehr schwer, denn da gilt die Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens. Wenn man dem Patienten gesagt hätte, dass wir haben ja bei einer Patientin, das ist Frau Klüglein, der also von 3,50 Meter Dünndarm 3 Meter entfernt werden musste, eben genau wegen dieser Impfnebenfolgen. Und da ist es nun nachgewiesen durch den Mediziner, der selber bei uns in der Sitzung hinterher bestätigt hat, hier, es besteht überhaupt kein Zweifel, ist eine Impffolge. Die hat selbst gesagt, als wir gesagt haben, was hätten Sie gemacht, wenn man Ihnen gesagt hätte, dass es für diesen Impfstoff keine echte Zulassung gibt, nur eine bedingte, dass es keine Studie gibt, dann sagt sie, ich hätte es nie getan. Die hätte sowieso schon ein schlechtes Gefühl, ne? Sie hätte es nie getan.
Krass. Aber in Bezug auf Impfung habe ich genau noch etwas, das ich dir vorlesen möchte als Rechtsanwalt. Da wird dir wahrscheinlich die Haare zu Berge stehen. Ich habe mich erkundigt, ich darf es publizieren. Der Vater von einem Kind hat mir gerade erzählt, dass er letzte Woche im Krankenhaus in Berlin war und operiert werden musste. Er hatte extreme Schmerzen und man hat ihm Nierensteine entfernt. Und jetzt halte dich fest. Sie haben gesagt, dass er nur operiert werden kann, wenn er sich gegen Corona impfen lässt. Ansonsten ginge es nicht. Was ist das für eine Sauerei? Jemand, der unter großen Schmerzen leidet, so zu etwas zu nötigen. Er hat sich darauf eingelassen, weil er die Schmerzen loswerden wollte. Man spritzte ihm Johnson & Johnson. Ich könnte ausrasten und ich bin gerade total am Heulen. Diese Verbrecher, diese elende Kreaturen in Berlin.
Ja, absolut richtig. Das ist ein Verbrechen, was hier begangen wurde. Das ist Nötigung und Körperverletzung. Da kommt noch einiges andere dazu, aber das reicht aus, um zu sagen, das sind Verbrecher. Diese Impfung ist jedenfalls eine schwere Körperverletzung gewesen, weil ihr keine wirksame Einwilligung zugrunde lag. Warum nicht? Weil der Mann genötigt worden ist. Ja. Also wenn ich dir eine Pistole an den Kopf halte und sage, lass dich impfen, dann ist deine Einwilligung in die Impfung ganz gewiss nicht freiwillig. Ja.
Nein.
Ne? Also und, wenn du
so Schmerzen hast, dann willst du einfach die Schmerzen irgendwie loshaben und sagen, genau, hey, so nach dem Motto, willst du keine Schmerzen? Okay, dann sag ja. Also das ist, da geht's gar nicht. Und das andere ist natürlich, es gibt ja irgendwelche Impfzentren da, wo du durchfahren kannst. Da musst du vorher ein Formular ausfüllen, musst das unterschreiben, gibst das vorne ab und dann gibst hoch, zack, Impfung rein und weiterfahren. That's it.
Gibt's auch in Deutschland. Keine Aufklärung. Also das haben wir. Es gibt einen Arzt, von dem weiß ich, dass er die richtige Aufklärung macht, der macht das bewusst und sagt dann aber auch, hier, es ist experimentell und Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Sie daran sterben können. Und er sagt, er ist so geschockt, weil viele sagen, egal, ich will es, mir wird schon nichts passieren. Schwer vorstellbar, diese Krass. Frau Klüglein, die eben tatsächlich schwerst beschädigt worden ist, die sagt jedenfalls, bei richtiger Aufklärung hätte ich es nicht gemacht. Wohlgemerkt, da gilt die sogenannte Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens. Das, was der Arzt, ich will seinen Namen jetzt nicht nennen, der ist ziemlich bekannt, was der Arzt hier berichtet, ist wohl eher die Ausnahme. Also er hat das auch auf einen Einzelfall bezogen, eine 21-Jährige, da hat er wohl sein Bestes getan, sie vernünftig und vollständig aufzuklären, aber sie wollte es eben trotzdem. Gut, wir haben dann noch... Super krass. Wir haben dann Dr. Hirte, das ist ein Kinderarzt, der jetzt pensioniert ist seit 2 Wochen, gehört. Der hat gegründet die Ärzte für individuelle Entscheidungen. Da geht es natürlich auch um Impfungen. Er sagt, das letzte Jahr habe ihn extrem betroffen gemacht, weil auch er beobachtet, Kinder sind die Hauptleidtragenden. Fast jeden Tag habe er weinende Mütter in der Praxis gehabt. Kinder werden gemaßregelt, so wie das der Kollege Forsthuber aus Österreich ja auch schon ziemlich deutlich beschrieben hat. Da gibt es gegenüber den Kindern wohlgemerkt Aufforderungen zur Denunzierung. Maskenbefreite werden gezielt ans offene Fenster gesetzt. Also man versucht, das ist, ich würde das schon in die Nähe von Folter rücken. Das wird das immerhin mit Kindern gemacht. Die Sache mit den Masken, da sagt er, es ist sowas von klar, dass das für die Kinder völlig überflüssig und auf jeden Fall gefährlich ist. CO2-Rückatmung, Rückatmung hatten wir schon öfter besprochen. Die leiden dann unter Schwindel, Kopfschmerzen und so weiter. Immerhin allerdings sagt er, ihm sei kein Fall bekannt, wo ein Attest nicht anerkannt wurde. Also, okay. Aber ich meine, wenn du hörst, es wird anerkannt, aber das Kind wird ans offene Fenster Nein. gesetzt, zur Strafe quasi, da ist schon die Frage, ist das wirklich anerkannt also oder nicht?
Ich weiß von einem Kind, im Sportunterricht musste es in die Ecke und das Gesicht gegen die Ecke halten, dass es keine Aerosole rauslässt. Also.
Ja, ja. Diese Lehrer werden einen hohen Preis bezahlen müssen. Ne? Also deswegen ist dieses Lied so passend da. Ne? Übrigens, das Ende vom Lied kennst du noch gar nicht. Das also, Teacher, leave us kids alone. Ne? The Wall, Pink Floyd. Das Ende vom Lied war, dass in England der Gesundheitsminister zurückgetreten ist nach diesen Demonstrationen. Ja? Matt Hancock, der auch gelogen hat, dass sich die Balken biegen, insbesondere auch über sein Privatleben, während er nämlich allen Leuten erzählt hat, dass man im Lockdown natürlich sich an die Regeln halten muss, hat er ein außereheliches Verhältnis begonnen und hat sich an gar keine Regeln mehr gehalten. Aber jetzt ist er weg. Ne? Mal sehen, was da noch passiert. Wir haben Herrn Dr. Hirte dann noch gefragt, was er von einem kleinen Video hält. Wir hatten da so ein Video, da wurde extra für Migranten von, ich weiß nicht mehr, Bundeszentrale für irgendwas, man kann sich diese Namen nicht merken, unter der Leitung der früheren Kanzlergattin Doris Schröder-Köpf wurden Migranten durch Ärzte mit Migrantenhintergrund in Deutsch, in Englisch, in ihren Landessprachen über die Impfung aufgeklärt. Wir haben eins dieser Videos abgespielt und unter anderem steht da drin, dass die Reaktion, die heftigen Reaktionen, die es hier gibt, ne? Darm raus, ne? Dass das ein gutes Zeichen
Nein.
sei. Ja, nicht das mit dem Darm raus, ne? Also, aber auch heftig.
Das ist okay. Ne? Einfach die Nebenwirkungen.
Ja. Und es macht nicht unfruchtbar. Ne? Wir wissen inzwischen, dass das Gegenteil der Fall ist, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Frauen mindestens für eine Schwangerschaft außer Gefecht sind und Männer wahrscheinlich für immer. Wenn das sich rumspricht, das wird dem einen oder anderen nicht ganz so gut gefallen. Das würde nicht krank machen, das seien keine Versuche am Menschen. Also wir haben da nicht nur eine Endloslatte an Verstößen gegen das Heilmittelwerbegesetz gesehen, sondern wir haben hier auch glatte Lügen gesehen. Das heißt also, wenn das eine Aufklärung sein soll, insbesondere für die Menschen mit Migrationshintergrund, dann lässt man die hier bewusst ins offene Messer laufen. Super interessant. Zum Schluss nochmal Simone Gold. Das ist die Gründerin der America's Frontline Doctors mit einem guten Draht zu Trump. Die ist jetzt inzwischen jede Nacht, ist eine Notfallmedizinerin, ist aber nur noch in Sachen Corona unterwegs, jede Nacht in einer anderen Stadt, sagt sie, und beschreibt dort jedes Mal die Crimes Against Humanity. Sagt die Richter, es gibt ja etliche Verfahren, eins ist auch für die America's Frontline Doctors am Laufen, das ist eine Motion für eine Temporary Restraining Order, also so ein Antrag auf einstweilige Verfügung. Ich glaube, der wird nicht durchkommen, aber aus formalen Gründen. Aber inhaltlich, darüber sind sich alle einig, auch diejenigen, die sagen, Mensch, das hätte ich ein bisschen anders geschrieben. Inhaltlich ist das gut, weil auch das ist ja eine Funktion so einer Klage, wenn sie veröffentlicht wird, dass damit das Wissen, also die inhaltliche Substanz, auch an die Öffentlichkeit gerät. Ja.
In Bezug auf Richter, da wollte ich noch kurz fragen, dass Weimar, da hat sich auch was getan. Kannst du das kurz den Leuten erklären, was das jetzt heißen könnte? Da haben ja, glaube ich, der Richter recht bekommen. Oder wie war das genau? Hast du das
Nee, das weiß ich nicht, was du meinst. Also ich weiß, dass die, dass da in hohem Maße formal rechtswidrig gehandelt wurde, ja, durch die zweite Instanz. Dass die zweite Instanz, also ich spreche jetzt vom Zivilverfahren, von dem eigentlichen Verfahren, was die strafrechtlichen Maßnahmen gegen den Richter, da funktioniert die Staatsanwaltschaft dann schon noch, wenn es darum geht, Corona-kritische oder regierungskritische Menschen an die Wand zu nageln, da funktionieren sie. Ansonsten funktionieren sie ja schon seit Jahren nicht mehr. Also wenn du darauf ansprichst, dass da im strafrechtlichen Teil was passiert ist, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt die letzten Tage hier andere Sachen gemacht. Meinst du da was?
Ich hab gemeint, dieses Familiengericht, da war ja dieser Disput zwischen Familiengericht und, glaube ich, Verwaltungsgericht, dass gar nicht zuständig gewesen wäre, das Familiengericht. Das wurde jetzt, glaube ich, aber bestätigt. Aber das weiß ich jetzt aber nicht im Detail. Aber das ist, können wir dann sonst nachschauen, das passt schon. Ist jetzt das im Corona-Ausschuss, das war jetzt die vorletzte Sendung?
Das ist die vorletzte Sendung. Also ich bin gleich durch. Simone Gold ist noch wichtig zu sagen, die hat einen Draht zu Trump. Und über zwei Ecken ist sie auch bei ihm angekommen und hat ihm vermitteln können, dass das mit den Kinderimpfungen nun ein wirkliches Verbrechen ist. Und darauf hat er auch reagiert und hat, wie sie sagt, hat den Menschen erklärt, dass es keinen Grund gibt, Kinder zu impfen. Das macht auch keinen Sinn. Sie bemüht sich jetzt insbesondere die Soldaten zu schützen, weil die, genauso wie bei uns in Deutschland, da gibt es ja diese Befehl- und Gehorsam-Geschichte, aus der man auch gerichtlich nur schwer rauskommt. Auch da versucht sie jetzt, Save the Soldiers, so nennt sie das, da versucht sie jetzt, die Menschen aufzuklären, hat aber auch wieder harte Geschichten erzählt. Einige Gouverneure sagen, du kannst überhaupt keine, zum Beispiel Texas, da läuft ja auch ein entsprechender Gesetzesvorhaben, du kannst überhaupt keine Menschen dazu verpflichten, sich mit einem Impfstoff impfen zu lassen, der noch nicht mal richtig genehmigt ist, sondern nur eine Notfallzulassung hat. Also das kann nicht verpflichtend gemacht werden. Berichtet aber auch davon, dass eben immer noch ein bisschen geimpft wird, so richtig nicht mehr. Die sind vor eine Wand gefahren, da kommen wir gleich drauf. Eine 18-Jährige ohne jede Vorerkrankung, Johnson & Johnson, vier Schlaganfälle hintereinander. Sowas in der Art hatten wir auch betreffend, das hat auch die Runde gemacht, betreffend einen 13-jährigen Jungen, ich glaube 3 Schlaganfälle oder Herzanfälle, ich bin mir nicht ganz sicher. Schwere Schäden. Was aber die Leute wirklich aufhält und abstößt, das hat sie gesagt, dieser wahnsinnige Push, dass da lauter wahnsinnige Werbung machen und sozusagen jubelnd in der Gegend rumlaufen, so eine Art Drama-Werbung für Impfung machen, das stößt die Leute ab, weil sie sich sagen, hey, wieso wird das so massiv gemacht? Das kann doch nicht sein. Wenn wir eine wirkliche Pandemie hätten, die solche Impfungen erforderlich machen, dann bräuchten die das doch gar nicht zu tun. Also reicht ja wohl das, was an Realität da draußen ist, nicht aus. Folglich muss man die Realität noch ein bisschen beschleunigen, muss einen Booster da reingeben, indem man zum Beispiel auch Prominente in der Gegend rumlaufen lässt, wie bei uns ja auch. Günther Jauch, Ann-Sophie Mutter, Ranga Yogeshwar oder wie der heißt, die allesamt unter gröbstem Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz, das ist denen höchstwahrscheinlich noch nicht mal klar, aber es gibt ja den berühmten Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, da kommt noch was, die allesamt mitspielen dabei. Aber das hat in den USA eben diesen Abstoßeffekt, so hat sie das genannt. Die Menschen, die bisher unbedingt geimpft werden wollten, die sind geimpft worden. Und jetzt laufen die in eine Wand. Und das sind wir und offenbar auch noch eine schweigende Mehrheit. Also wir, die sowieso nicht mitspielen und noch eine schweigende Mehrheit, von der man gar nicht wusste, dass sie nicht mitspielt. Bei ein bisschen über 40% ist das Ganze dann zu Ende gegangen. Sie sagt, bei jeder ihrer Veranstaltungen hält sie insbesondere Vorträge zum First Amendment und zum Second Amendment. Ich habe mal aus Versehen das Fourth Amendment genannt, aber das Fourth Amendment, also der vierte Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung, das ist eine Vorschrift zu unreasonable searches and seizures. Also das bedeutet, du darfst nur dann als hoheitliche Gewalt, als Polizei bei irgendjemandem Durchsuchungen und Beschlagnahmen durchführen, wenn es einen richterlichen Beschluss gibt. Sonst geht das nicht. Aber hier geht es um das First und das Second Amendment. Und das First Amendment ist das Wichtigste, auch bei uns, ist die Meinungsfreiheit. Ohne Meinungsfreiheit keine Demokratie. Sie bringt den Leuten bei, nehmt euch dieses Recht zurück. Das gehört euch. Ihr dürft euch nicht unterdrücken lassen, insbesondere nicht, was eure Meinungsfreiheit angeht. das Second Amendment, sehr interessant, da habe ich auch mal eine andere Auffassung vertreten als heute, das ist das Recht, Waffen zu tragen. Das Recht, Waffen zu tragen. Da wurde ja jahrelang darüber berichtet, wie das zu diesen Mass-Shootings führt. Das Recht, Waffen zu tragen. Inzwischen hat sie uns erklärt, das haben mir aber auch andere durchaus linksliberal gesinnte Menschen erklärt, dieses Recht ist dadurch entstanden, dass man, als die Einwanderer in die USA kamen, die kamen ja aus Ländern, insbesondere auch aus England, wo sie religiös verfolgt wurden, wo sie also von der Obrigkeit verfolgt wurden. So, und man wollte dafür sorgen, dass im Fall der Fälle die Bevölkerung, und dann gibt es da noch den Begriff der Standing Militia, sich wehren kann gegen staatliche Übergriffe. Das ist der Ursprung. Und wie man jetzt gerade sieht, hat dieser Ursprung seinen Sinn. Jedenfalls befürchtet sie, es gibt zwei Möglichkeiten im Land, entweder Krieg oder Spaltung, Krieg aber wohl eher nicht, weil die Menschen inzwischen, anders als es vielleicht die Hintermänner, die diese ganze Geschichte betreiben, hoffen, weil daran sich keiner beteiligen wird. Eine Spaltung hält sie schon für möglich. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, wie ich die Situation da einschätzen kann. Ich glaube, das weiß niemand so richtig. Ja. Jedenfalls sagt sie, im Grunde bewegen sich die Dinge in die richtige Richtung, in unsere Richtung. Wie man an der Entwicklung in England, von der natürlich in den Mainstream-Medien nichts berichtet wird, sieht, ist das auch so. Denn das ist ja nicht nur auf die USA, das ist auch nicht nur auf England beschränkt, sondern es ist in anderen Ländern auch so. Das liegt aber daran, sagt sie, und ich glaube, da hat sie recht, dass wir jetzt nicht mehr in der Defensive, sondern langsam immer mehr in der Offensive sind. So, damit sind wir dann am Ende der ersten Sitzung.
Wie war das, Rainer, am Freitag? Das war ja, glaube ich, wieder 5 Stunden war ihr dran, oder?
Ja, ich glaube, wir waren eine ganze Weile dran. Man verliert da so ein bisschen das Zeitgefühl, weil einiges ist ja so spannend, dass man im Grunde ständig weiterfragen will. Wir haben am Freitag angefangen mit einer englischen, hoch angesehenen Journalistin, Sally Beck, eine Gesundheitsjournalistin, die seit 1990, glaube ich, hatte das erste Mal in einer nationalen Zeitung geschrieben. Sie schreibt in den Mainstream-Medien, sagt sie, ne? Die ganze Zeit in den Mainstream-Medien, bis dann bei Corona plötzlich so eine Art Blockade war. Schreibt sie dann auch in alternativen Medien, insbesondere auch, ich glaube, in ihrem eigenen Medium, das nennt sich Conservative Woman, da schreibt sie dann die Geschichten, die die Mainstreams nicht haben wollen oder trotz Angebot dann ablehnen. Eine interessante Geschichte, da geht es da um die Frage, wie werden denn überhaupt die Impfopfer entschädigt? Was ist denn, wenn tatsächlich Schäden da sind? Und dass da Schäden da sind in all diesen Ländern, das ist inzwischen anerkannt. Ich will es nicht nochmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe über die Amerikaner. Das ist in England nicht wesentlich besser oder in Israel ist es auch nicht besser und bei uns natürlich auch nicht. Also es gibt da eine Vaccine Damage Payment Unit. Das ist eine Impfschadenszahlungsabteilung, irgendeine Behörde, die dafür da ist, den Impfgeschädigten wenigstens einen Ausgleich zu zahlen. Aber die Kriterien für die Zahlungen, die sind schon ziemlich hart. Man muss also mindestens zu 60% behindert sein durch die Impfung und man muss nachweisen, dass es durch die Impfung geschehen ist. Ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, es gibt nicht nur bei uns im deutschen Recht, grundsätzlich eine Beweislastumkehr, wenn ein grober Behandlungsfehler vorliegt. Wenn die Leute nicht richtig aufgeklärt werden, im Gegenteil sogar belogen werden, dann liegt ein grober Behandlungsfehler vor. Das heißt dann zwar Aufklärungspflicht, Verletzung ist aber dasselbe. Aber trotzdem, es wird den Menschen dort sehr, sehr schwer gemacht, überhaupt an diese Entschädigung zu kommen. Sie sagt, inzwischen gibt es in England 66 bestätigte Thrombosetote nach Impfung. Sie kriegen maximal 120.000 Pfund. Allerdings wird das kaum ausgezahlt. Sie hat dann über ältere Fälle berichtet, wo es um andere, nicht um Corona-Impfschäden gegangen ist. Ja. Und da sieht man dann, das ist das alte Vorurteil, was aber Wahrheit beinhaltet, dass Versicherungen sich grundsätzlich weigern. Und das ist dann auch bei dieser Behörde so zu zahlen. Die warten dann immer, wenn es geht, auf eine biologische Lösung. die Todesfälle in den Care Homes, also in den Altenheimen, haben sich verdreifacht nach den Impfungen innerhalb von 2 Wochen. Das wird dann auch in den Mainstreams berichtet, aber es wird eben keinen Bezug genommen auf die Impfung. Man guckt da so, oh, wie komisch, hier sterben sie plötzlich wie die Fliegen. Aber als wüsste man gar nicht oder als wollte man verdrängen, dass hier geimpft worden war.
Das ist sicher die Mutante.
Ja, genau, das ist die Mutante oder
die Kuh-Tante.
Irgend so ein Ninja Mutant Turtle wird es gewesen sein. Sie berichtet einen ziemlich bösen Fall von einer 47-jährigen Frau, Mutter eines, glaube ich, 5-jährigen Sohnes, war verlobt mit jemandem, mit dem sie das Kind hatte. Ein anderer Fall, der sehr viele Schlagzeilen gemacht hat, das war der Tod einer bekannten BBC-Mitarbeiterin und Sprecherin, auch mit 47 Nachimpfung tot, aber dieser hier ist besonders gruselig. War noch nicht mal gegen Impfung, sondern sie war im Grunde auf der Linie der Regierung, hat ihr Kind gar nicht in die Schule gegeben, weil sie befürchtet hat, es würde dort sich anstecken, kommt aus einer Low-Income-Family, also nicht besonders viel Geld, aber fleißiger Arbeiter, der Mann ist Metallarbeiter. Ja, die hat sich dann also impfen lassen und wie entwickelte sich das dann? Ziemlich böse. Zuerst hatte sie Schmerzen in der Seite. Die haben geglaubt, ach, das sind Gallensteine, waren aber keine Gallensteine. Dann hatte sie einen Ausschlag, der sich bildete. Davon hat sie Fotos an das Gesundheitsamt in Anführungsstrichen geschickt, NHS, National Health Service ist das, glaube ich. Und die haben gesagt, oh, das sieht nicht gut aus, geh mal schön in die Notfallaufnahme, also Accidents and Emergency heißt das. Da haben die Ärzte dann in der Gegend rumgefummelt und gedacht, na, wer weiß, vielleicht sind es Masern, nee, war nicht Masern. Meningitis, nee, war auch nicht Meningitis. Lupus, niemand wusste es. Auf die Idee, dass es vielleicht die Impfung war, ist keiner gekommen. Ihre Blood Pellets fielen runter, es wurde immer enger und plötzlich gab es auch noch Druck auf ihr Gehirn. Man macht dann, das war so nach etwa 10 Tagen, ihre Familie durfte sie hat sie bis dahin nicht sehen dürfen. Also ihr Verlobter, der Vater ihres Kindes, durfte sie nicht sehen. Die letzte Textmessage, die sie geschickt hat, war bored but still alive, also gelangweilt, aber immer noch am Leben. So, dann nach 10 Tagen durfte er hin zu ihr, allerdings war es da schon zu spät, denn der Druck auf ihrem Gehirn war so groß geworden, es ist also eine normale Prozedur, in Anführungsstrichen, dass man dann zur Entlastung die Schädeldecke öffnet. Die haben gerade die Schädeldecke angesägt, dann kam das Gehirn raus. So groß war der Druck. Das war das Ende. Ihr Freund durfte dann die letzten 10 Minuten noch bei ihr sein, hat ihre Hand gehalten und ihr versprochen, dass er sich um das Kind kümmern werde. Geht jetzt in eine Kommune, hat ohnehin schon nur Minimum Wage verdient, also den Minimumlohn verdient, den Mindestlohn verdient. Jetzt verdient er noch weniger, weil er sich um sein Kind kümmern will. Ne? Hat er ihr ja versprochen. Also Geschichten, wenn man, man hört immer die Zahlen, aber hinter jeder Zahl steckt sowas, genau sowas. Und das muss man sich klar machen. Die hat weitere Geschichten berichtet, auch die gerade im Defender, das ist die Zeitschrift von Children's Health Defense von Bobby Kennedy Jr., stand, das war ein weiterer 13-jähriger Junge in den USA, 13 Jahre, und ist dann an einer Myokarditis gestorben, also Herzmuskelentzündung. BBC sagt sie in England, die pusht das Vaccine, genauso wie bei uns ARD und ZDF. Jetzt aber auch für schwangere Frauen, obwohl es überhaupt gar keine Studien gibt. BBC hatte dann einen Arzt aus Schottland, offenbar ein bekannter Arzt, der wiederum die völlig falsche Aussage gemacht hat, dass diese Vaccines 100% safe sind. Jemand hat sich dagegen beschwert, daraufhin haben die sich entschuldigt, aber der Schaden war da. Die Kinder hatten das gesehen und haben sich dann wieder entschlossen, oh Mama, also wenn es soweit ist, dann kannst du mich auch impfen lassen. Das kriegst du, dieses schlechte Bild, wenn es einmal da ist, es kann noch so beschissen sein, das Bild, was die in deinen Kopf pflanzen wollen, das landet bei vielen Menschen im Kopf, auch wenn es noch so stümperhaft zurechtgeschustert worden ist oder so wie hier sogar die BBC sich dafür entschuldigt, aber es ist einmal draußen. Ne? Ja, sie hat sich dann auch nochmal darüber beschwert, dass in dieser Weise Werbung gemacht wird, auch von bekannten Prominenten. Ariana Grande ist in den USA eine bekannte Popsängerin. James Corden ist ein Engländer, der in den USA eine sehr bekannte Talkshow macht. Die machen auch Werbung für die Impfungen. Und sie beschreibt, dass es einfach grauenhaft ist zu sehen, mit welchen Lügengeschichten hier gearbeitet wird, um die Leute zu den Impfungen zu bringen. Wie wir aber an den Bildern aus England gesehen haben, ist auch da offenbar inzwischen eine Wand erreicht, in die andere Seite reingelaufen ist, über die man nicht wegkommt. Ja, hat dann noch mehr über einen anderen Arzt erzählt, der heißt Dr. Sam White. Der hat irgendwann im März, glaube ich, weiß jetzt nicht, ob das letztes Jahr schon war, ich glaube, es war schon letztes Jahr, gesagt, ich gehe aus dem System raus, ich mache hier nicht mehr mit. Die Zeitung, die darüber berichten sollte, sie hat eine Story geschrieben, hatte darüber geschrieben, dass der Mann ja nur seine Meinung mit wahren Tatsachen begründet hat. Mhm. Die Zeitung wollten das nicht hören. Dann hat sie über die Zustände, über die wir eben schon gesprochen haben, bei den Airlines gesprochen. Die Piloten haben teilweise sich Anwälte genommen, soweit sie welche finden konnten, weil auch sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Im Moment scheint es so zu sein, dass es nur noch 10% nicht geimpfte Piloten bei British Airways gibt, sodass man sich fragt, wie können die denn eigentlich noch den Flugverkehr aufrechterhalten? Aber British Airways bestreitet nicht, dass es so ist, aber bestätigen auch nicht, dass die Todesfälle immerhin 4 in einer Woche oder in 2 Wochen ist ja.
Vorher gelesen soll ein 5. schon sein. Das heißt, muss es nur unbestätigen. Im Chat hat jemand gesagt, schon im 5.
Ja, also sie sagt, am Ende ist es jedenfalls so, dass wir in einer Situation gelandet sind in England, aber das ist in anderen Ländern ja nicht anders. Da sind wir sozusagen stranded in our own countries. Also wir kommen nicht raus, weil wir gar nicht mehr fliegen können. Die Cruise Ships funktionieren auch schon nicht mehr. Dann sagte sie noch was Interessantes. Wie viele Dosen an Impfung gibt es denn da eigentlich? 1 Billion hat die Regierung eingekauft. Entschuldigung, 1 Milliarde.
Eine Milliarde.
Aber bei einer Bevölkerung von 62 Millionen, da fragt man sich, wie viele Booster-Shots soll denn jeder kriegen? Soll er jetzt wirklich alle 10 Sekunden geimpft werden? Oder wie soll das laufen? Tja, ziemlich böse. Sie hat noch, das habe ich vorhin schon erzählt, diese Rallies, also Demonstrationen vor der BBC, Liars, Liars, Liars. Polizei in Riot Gear war da, aber die mussten zurückweichen, weil das waren zu viele. Das kann keiner aushalten. Wie gesagt, BBC berichtet über 350 Leute, es waren über 500.000. Ne?
Ja, so krass, das ist unglaublich. Aber das ist vielleicht auch etwas, was ich nochmal sagen möchte an alle, die jetzt zuhören. Wenn ihr jemanden kennt, der wirklich einen Impfschaden hat, oder respektiv, sagen wir mal so, unmittelbar nach dieser Sumpfsuppe wirklich schwere Symptome hat, dann bitte meldet das. Es gibt Institutionen, dass es euch unterstützt, weil viele trauen sich nicht, die werden unter Druck gesetzt, die werden dann auch noch, habe auch schon gehört, die müssen Verschwiegenheitserklärung, gibt es auch, habe ich auch schon gehört, versucht da jetzt Beweise zu sammeln für solche Sachen. Es ist so krass, aber die Sachen müssen an die Öffentlichkeit, weil nur so können wir natürlich auch Druck aufsetzen. Ich denke, Rainer, da stimmst du mir zu, dass man, je mehr das wir haben, umso eher können wir das Ganze beenden, in diesem kleinen Punkt jetzt. Oder?
Absolut, da sind wir alle derselben Meinung. Die Wahrheit muss ans Licht. Wir müssen das alles exposen. Es kommt ja, interessante Geschichte übrigens. Ich habe heute mit Michael Swinwood telefoniert, der für uns die Sammelklage in Kanada macht und die zweite jetzt macht. Der ist außerdem an einem Fall, da ist er einer der wichtigsten Anwälte. In Kanada werden bei den kirchlichen Schulen immer mehr Kindergräber gefunden. Inzwischen hat man, ich glaube, über 400 Kinderleichen da gefunden. Und er rechnet damit, dass es noch mehrere tausend werden. Also es geht um die Kinder. Die ganze Zeit ging es schon um die Kinder. Und auch jetzt, wo wir hier diese Corona-Krise in Anführungsstrichen haben, sehen wir immer deutlicher, es geht um die Kinder. Das ist kein Zufall, dass hier jetzt gleichzeitig sozusagen in Kanada diese Kinderleichen entdeckt werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir glauben, dass da ein Zusammenhang besteht. Das werden wir noch genauer beobachten. Er hält uns da ja auf dem Laufenden. Wir haben danach die Frau Dr. Baumgartner aus Österreich uns angehört. Viviane ist ja letztes Wochenende in Österreich gewesen, auch auch Wolfgang Wodak war da, da haben die sich kennengelernt. Und der ist Notfallmediziner, hat auch in aller Deutlichkeit gesagt, hier, wir befinden uns in einem Krieg gegen alles Leben auf dem Planeten. Ich glaube, das ist nicht übertrieben. Es geht um den Great Reset, sagt er, um die Transhumanismus-Agenda, künstliche Intelligenz und so weiter. Seit 25 Jahren ist er Notfallmediziner, hat auch schon schlimme Sachen gesehen, also Isle of Man, da gibt es jährlich so ein Motorradrennen, wo du höchstwahrscheinlich eine bessere Chance hast zu überleben als bei einer Impfung, wenn du mit 500 Sachen in die Kurve gehst. Aber er sagt, er hat eben schon schlimme Sachen gesehen. Jetzt wurde er zu einem Notfall in, ich glaube, das heißt Mosaikgesellschaft. Die betreuen so behinderte Menschen. Eine Patientin war nach der zweiten Moderna-Impfung beschädigt, in mehrererlei Hinsicht, Stuhldrang, nicht mehr kontrollierbar. Und als sie ihr dann zugeführt wurde, hatte sie ein ataktisches Bewegungsmuster. Hast du bestimmt schon mal gesehen in den Videos, wo die Leute dann so nur noch zucken, zacken, zackig gehen können. Bis dahin hatte sie schon... warte mal, was steht hier bis daher? Das kann ich gar nicht lesen. Sie hatte schon Antihistaminikum bekommen gegen die schweren allergischen Reaktionen, hatte aber auch noch eine massive Rötung im Gesicht. War wohl auch schon durch diese Vorbehandlung, die sie bekommen hatte, außer Lebensgefahr. Aber sie war von einer Ärztin geimpft worden, die gar nicht mehr da war, weil sie nämlich im Nebenraum war, wo noch ein Notfall war. Noch ein Notfall, den diese andere Ärztin geimpft hatte. Zweite Patientin hatte ebenfalls ein gerötetes Gesicht, hatte das Gefühl, so hat sie es beschrieben, als würde sie neben sich stehen. Und da sagte er, da habe ich, sagte die Dr. Baumgartner, da habe ich gedacht, ich stehe hier mitten in der Verschwörungstheorie. Und hat dann wohl laut gebrüllt, hört endlich auf, diesen Dreck zu verimpfen. Das sind alles Experimente und ihr macht euch alle mitschuldig. Ja, es kam dann zu einer fristlosen Entlassung. Das Ganze ist dann im Moment in einem, ich glaube, in einem Kammerverfahren, wenn ich das richtig verstanden habe, geendet. Da ist ein 80-jähriger Vorsitzender, der offenbar aus der Versenkung, hätte ich fast gesagt, aus der Pensionierung wieder rausgeholt wurde, Dr. Esche, der als allererstes mal bezweifelt hat, dass das Maskenattest, was sie hatte, echt war. Das muss eine von den Ausnahmen in Österreich sein. Bei uns ist das ja die Ausnahme, dass Richter das Recht respektieren. Bei denen ist es die Ausnahme, dass sie es nicht respektieren. Interessante Geschichte jedenfalls. Danach haben wir noch eine interessante Geschichte. Dr. Mörl und Dr. Günther, die haben sich einfach mal die Daten, und zwar die Daten, wie sie vom Bundesgesundheitsministerium, vom RKI und vom Paul-Ehrlich-Institut weitergegeben werden über Fälle. Ne? Also positive Tests sind ja bei denen dann immer Fälle. Und diese Zahlen haben die genommen und haben geguckt, wie wirkt sich die Impfung eigentlich so ganz grob gesagt aus. Ganz grob gesagt, weil wir keine Details kriegen. Wir wissen ja nicht, mit was für CT-Werten diese sogenannten Fälle überhaupt gemessen werden. Wir wissen nicht, wie viel Gene getestet werden. Wir wissen eigentlich fast gar nichts. Also er hat einfach, oder die beiden haben einfach nur diese Rohwerte genommen und haben festgestellt, haben sich orientiert an der Case Fatality Rate. Also nicht Infection Fatality Rate, sondern an der Case Fatality Rate. Infection Fatality ist, wie hoch ist der Prozentsatz derjenigen, die infiziert sind und sterben, Infection Fatality Rate, wobei man Infektionen immer mit Vorsicht genießen muss, weil das ja nur positive Tests sind. Hier bei der Case Fatality Rate, da geht es um diejenigen, die tatsächlich krank sind und gestorben sind. Und die betragen bei den Nicht-Geimpften über alle Kohorten hinweg, also über alle Gruppen hinweg, 80, 20, 16 Jahre alt, 2,4% Case Fatality Rate. Dann haben sie geguckt, wie sieht denn das bei den Leuten aus, die geimpft sind? Wie sieht denn da die Case Fatality Rate aus? Also wohlgemerkt, Nicht-Geimpfte und krank geworden, 2,4%, wobei wir nicht wissen, woran er krankt, aber egal. Und Geimpfte 4,7%, also fast doppelt so hoch. Wow. Kein gutes Zeichen, nicht wirklich ein Zeichen, sich impfen zu lassen. Ne?
Nein.
Na, man muss da auch da, also leider kommen wir ja an die echten Daten nicht ran. Das Ganze ist wie ein Würfelspiel und die, wir gehen ja alle davon aus. Wir gehen ja alle davon aus, dass im Herbst spätestens das passiert, was in Namibia jetzt gerade passiert. Namibia, die sind auf der anderen, die sind jetzt im Winter unterwegs, nämlich, dass dann die Politiker das benutzen werden, was sie sich gerade ins Gesetz geschrieben haben und sagen werden, so jetzt absoluter Lockdown, härtester Lockdown aller Zeiten. Das passiert gerade in Namibia. Im Moment gibt es keinen Grund, weil wir haben ja gar nichts, sondern wir haben nur ein Gesetz, was sagt, auch wenn wir gar nichts haben, sollen alle Maßnahmen noch ein Jahr durchgesetzt werden können.
Genau.
Wir haben nochmal genauer hingeguckt, haben gesagt, wie sieht es denn eigentlich bei den über 80-Jährigen, bei den unter 80-Jährigen aus, bei den Nicht-Geimpften? Case Fatality Rate bei den über 80-Jährigen, also bei denen, die krank werden und sterben, die ein echter Case sind, wobei man, wie gesagt, nicht weiß, was für ein Case, 15%, das ist viel. Bei den unter 80-Jährigen 1,5%. Ja, aber nochmal, die Geimpften, Case Fatality Rate doppelt so hoch wie die Case Fatality Rate bei den Nicht-Geimpften. Ja, was hat er noch erzählt? Ja, im Mai ist offenbar, sind 80% derjenigen oder vorher sind so und so viel geimpft worden. Im Mai 80% derjenigen, die vorher von, ich weiß nicht, Januar bis April oder so geimpft worden sind, sind im Mai passiert. Da gab es offenbar über 350 Tote nach Impfung. Nur im Mai in Deutschland. Das ist ganz schön viel, würde ich sagen. Und wieder kein gutes Zeichen für die Impfung. Gut, das waren sehr viele Zahlen, die ich ehrlich gesagt nicht so wirklich verstehen kann. Sie haben es noch versucht, anhand von einem Beispiel eines Ranchers, der seine ganzen Rinder zusammentreibt, um zu sehen, welches Brandzeichen hat er. Das war mir zu viel. Also wenn ich das nächste Mal meine Rinder zusammentreibe und nur noch einen Zahlensalat im Kopf habe. Aber trotzdem war das ja beeindruckend zu erfahren, Case Fatality Rate bei den Geimpften doppelt so hoch wie bei den Nicht-Geimpften. Mhm. Interessant dann Herr Wisniewski, ein Politikwissenschaftler, Enthüllungsjournalist, Investigativjournalist, würde ich mal sagen vom Format vielleicht auch von James Corbett, den wir auch schon gehört haben. Der sagt, die Impfung ist eine Biowaffe. Wir müssen den Tatsachen ins Auge blicken. Wir haben jetzt 1933 bloß auf ganz globaler Ebene. 1933 war nur Deutschland. Jetzt läuft das Ganze global ab. Man sieht jetzt auch, sagt er, die ganzen Befehlsstrukturen. Das Ganze läuft ja weltweit. Ne? Für viele ist das der Beweis dafür, dass es ja wohl eine echte Pandemie ist. Für uns nicht und für Herrn Wisniewski auch nicht. Er sagt, hier sieht man einfach die Befehlsstrukturen. Inzwischen haben sich die Konzerne in Anführungsstrichen der Regierungen bemächtigt. Es gibt eine absolute Verschmelzung von öffentlicher Hand und privaten Konzernen. Mhm. Wir hatten ja schon mal gehört, die Superreichen hauen ihr Geld in Firmen wie BlackRock rein. Das sind Kapitalsammelstellen. BlackRock investiert dann weiter in Firmen wie Amazon und Amazon kauft dann die kaputtgeschlagenen Unternehmen des Mittelstandes auf oder übernimmt deren Marktanteile. Dieselben Leute also, die diese Pandemie in Gang gesetzt haben, räumen hinterher mit dem von ihnen eingesetzten, vorher bei uns geklauten Geld, so deutlich darf man das sagen, kaufen sie dann den Rest der Assets, die noch da sind, auf. Ja, er hat von einem davon gesprochen, dass hier Angst als Putsch gegen den Verstand benutzt wird. Kann man so sehen. Denn viele Menschen, die eigentlich, von denen man glaubt, Mensch, die sind noch intelligent, die sind nicht mehr in der Lage, einfachste logische Zusammenhänge zu begreifen, weil möglicherweise, das ist ja auch unsere Meinung, weil möglicherweise die Angst vor dem Virus leichter zu handeln ist als die Angst davor, dass hier tatsächlich Menschen unterwegs sein könnten, die in der Tat auch mit den Impfungen das Ziel Bevölkerungsreduktion im Kopf haben.
Also Angst ist ja ein großes Thema, das haben wir schon ein paar Mal diskutiert, auch Daniele Ganser hat darüber berichtet. Jeder hat möglicherweise Angst, einer hat Angst vor dem Virus, der andere hat Angst vor der Existenz und der dritte hat Angst vor der Diktatur. Jetzt ist einfach die Frage, wo in welcher Gruppe bist du und versuchst diese Angst zu transformieren. Das ist extrem schwierig, weil meiste, die dann Angst haben, sind in der Ohnmacht und dann geht nichts mehr.
Ja, und er sagt, man muss einfach nur hingucken. Alles ist draußen, alles ist zu sehen. Das Buch von Klaus Schwab über den Great Reset sagt doch, wir werden nie wieder diese Normalität haben. Gut, die wollen wir sowieso nicht mehr haben, die wir hatten, das war ja das falsche Leben. Und hat auch noch mal darauf hingewiesen, alle Leute, die glauben, dass es hier um Regierungshandeln geht, das ist Quatsch. Der WEF, das World Economic Forum, ist eine private Erfindung, eine private Stiftung, Privatvergnügen von Herrn Schwab, auf dessen Plattform sich eben die Chinesen, die hier mächtig am Rühren sind, also wir haben von einer Whistleblowerin sehr starke Beweismittel dafür, dass eben nicht nur unser Mittelstand gerade zerstört wird und dass die und dass hier amerikanische Plattformen übernehmen und einsteigen, sondern dass unsere deutsche Autoindustrie von den Chinesen übernommen wird, insbesondere über den chinesischen Konzern Geely, die schon eine Menge asiatische Marken haben, dann den Eintritt in den europäischen Markt durch den Kauf von Volvo hingekriegt haben. Volvo hat jetzt einen Deal mit Daimler gemacht. Also da rückt man uns schon mächtig aufs Fell. Ich denke, wir werden da schon noch was machen können, aber es sieht nicht gut aus im Moment. Der WEF, also World Economic Forum, da treffen sich die 1000 mächtigsten Konzerne jedes Jahr. Da muss man mächtig Eintrittsgeld zahlen, um da überhaupt reinzukommen. Die mittelständischen Unternehmen haben da nichts zu melden. Also es geht da ausschließlich um die Interessen der Konzerne. Die mittelständischen Unternehmen haben, also nur um das zu verdeutlichen, die haben einen durchschnittlichen Jahresumsatz, diese Konzerne, die da sind, von 5 Milliarden. Also mit Mittelstand ist das eher nichts mehr.
Krass.
Er hat uns, dann erläutert, also der normale Autohändler oder so, der hat da.
Portokasse, 5 Milliarden, meine Güte.
Ja. Und er sagt, diese Plattform, auf denen sich das alles abspielt, das alles ist also möglich geworden, dadurch, dass vieles an Regierungshandeln ausgelagert wurde auf private Organisationen wie die WHO, wie die EU, aber auch nach China. Das ist keine private Organisation, außer wenn man wir wollen es nicht vertiefen. Jedenfalls die 1000 mächtigsten Konzerne sind diejenigen, die hier sich auf dieser Plattform getroffen haben, und zwar nicht alleine, sondern jedes Mal auch mit den selbsternannten Politik-Eliten oder, wie hat er das genannt, Negativ-Eliten. Ich glaube, das ist treffender. Also denjenigen, die eben keine Empathie mehr haben, sondern nur noch Geld im Kopf haben oder nur noch Macht im Kopf haben. Die böseste Entwicklung beschreibt er als diejenige der Private-Public Partnerships, also die Verschmelzung, faktische Verschmelzung von privaten und öffentlichen Institutionen. Das führt im Extrembeispiel jetzt hier gerade der Impfindustrie dazu, dass, ich glaube, war auch gar nicht der Erste, der uns das erzählt hat, also am Beispiel Gavi, kann man sehen, dass der Steuerzahler, der weltweite Steuerzahler, auch der Deutsche, teilweise aus kaum erkennbaren Positionen des Bundeshaushalts heraus Milliarden inzwischen an die Impfindustrie, an Gavi, Bill und Melinda Gates und die ganzen Pappnasenfirmen, die da drumherum sich tummeln, gezahlt worden sind für Forschung und Entwicklung. Für Forschung und Entwicklung. Das heißt, die haben überhaupt gar keine Kosten gehabt. Hinzu kommt, dass diese Leute, diese Unternehmen ja auch noch von der Haftung befreit sind. Natürlich nicht für vorsätzliches Handeln, was wir nachweisen können, aber grundsätzlich sind sie von der Haftung befreit. So, da hast du also ein Unternehmen, hast keine Kosten, weil der Steuerzahler bezahlt alles. Wer kriegt die Gewinne? Na, das Unternehmen, nicht der Steuerzahler. Ja?
Also, und hast keine Haftung. Ja. Also es gibt in der Schweiz auch Firmen, die sind immun. Das ist, glaube ich, das ist unglaublich. Da darf niemand rein. Immunität haben die. Das wurde sogar vom Bundesrat beschlossen. Das ist, hoffe, dass der Mist bald aufhört.
Ja, es ist aus seiner Sicht ist es so weit gekommen, dass wir es hier mit Staatsterrorismus zu tun haben. Wenn das so ist, was sich immer deutlicher abzeichnet, dass hier tatsächlich aufgrund der Impfungen sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr schwere Schäden erleiden. Wenn es außerdem so ist, dass diese Impfungen, dass das von Anfang an erkennbar war, dass diese Impfung, weil sie ja eben keine sind, ne, und weil es keine Studien dazu gibt, dass es zu schweren Schäden kommen würde, aufgrund der Vorgeschichte mit den mRNA, andere wohlgemerkt, Impfungen an Tieren, dann haben wir es hier tatsächlich mit Staatsterrorismus zu tun. Der Unterschied zwischen der Panikmache wegen Corona und der bevorstehenden Panikmache wegen des Klimas, ne, das steht ja auch in diesem Great Reset drin, ja. Na, Corona haben wir jetzt ja hinter uns, aber jetzt kommt der nächste Klima-Lockdown. Ja. Das Corona brauchte man, um schnell was ausrichten zu können, weil mit Klima kannst du ja die Leute nicht so sehr in Angst und Schrecken versetzen, weil die sagen sich immer, naja, das ist ja noch ein paar Jahre hin, ne? Wenn wir das nicht so richtig einhalten. Aber mit Corona hast du unmittelbare Todesangst. Die Leute machen sofort, was du willst, jedenfalls ungefähr 80%. Die anderen 20 nicht. Und diese anderen 20, wer da alles drin ist und was die alles so machen, das haben die, hat die Gegenseite nicht im Griff. Die Frage ist, was haben wir für einen Ausweg? Was gibt es für eine Möglichkeit, da rauszukommen? Ja, wenn keine demokratische Macht mehr da ist, dann wird die Macht, so sagt es Herr Wisniewski, absolut. Ja, da sind wir. Ne? Frau Merkel hat absolute Macht, weil der Föderalismus ist faktisch abgeschafft. Mhm. Die Länderchefs dürfen tanzen, wenn sie pfeift, aber Entscheidungen treffen die keine mehr. Ja, das ist, wenn hier nichts passiert, sind wir auf dem Weg zu einer Art Sklavenplanet, sagt er. Was kann man tun? Ja, wir müssen uns distanzieren. Wir müssen uns abkoppeln. Wir müssen uns von diesen Konzernen abkoppeln. Wir müssen dafür sorgen, dass die Demokratie zurückkommt oder dass sie wiederbelebt wird. Wir müssen uns auch von diesen pseudo- oder quasi-staatlichen Institutionen wie WHO und WEF und wie sie alle heißen, UNO ist ja inzwischen auch, hat er uns nochmal beschrieben, faktisch übernommen worden von den Superreichen. Wir müssen uns von all diesen Institutionen lösen. Wir müssen unser eigenes Spiel spielen. Wir müssen zurück in die Regionalität. Wir müssen da unsere Versorgungsketten aufbauen. Und da, und zwar was ganz Neues errichten. Also das System ist nicht mehr reparabel, da kann man nichts mehr flicken. Das, was in der Vergangenheit gewesen ist, diese Normalität wollen auch wir nicht mehr haben, aber wir wollen eben was Neues, was Menschlicheres haben, nicht mehr diesen Kampf gegeneinander, diese Ausbeutung, insbesondere der Schwächsten. Aber das, da sind wir ja schon dabei, da werden wir auch von Sitzung zu Sitzung mehr bringen. Mhm. Ein Punkt hatten wir schon, der kam jetzt am Ende dieser letzten Sitzung. Das ist Volker Eisen, ein Bergbauingenieur, der uns darüber berichtet hat, dass entgegen dem, was wir, der ist auch in der Partei Die Basis übrigens, der uns berichtet hat, dass entgegen dem, was uns die Politiker immer gesagt haben, wir überhaupt kein Energieproblem haben, sondern dass mit einem Kernreaktor, nicht diese Leichtwasserreaktoren, die scheinbar mal explodieren können, wie zum Beispiel Tschernobyl oder Fukushima, sondern ein Dual-Fluid-Reaktor. Wir haben das nicht überprüfen können. Er hat jetzt einfach seine Ideen und das, was er gelernt hat, uns geschildert. Aber jedenfalls, man muss sich das ja mal anhören und dann kann man sich eine Meinung bilden, wenn andere Experten was dazu sagen. Er sagt, den kann man so benutzen, dass die ganzen alten Brennstäbe aus den Leichtwasserreaktoren, man kennt ja noch die Geschichten hier mit den Kastoren, die dann die ausgebrannten oder die benutzten Brennstäbe in irgendein Endlager bringen müssen. Mhm. Der sagt er, wir haben mit diesen neuen oder mit diesen Dual-Fluid-Reaktoren, die erstens viel, viel kleiner sind und zweitens absolut sicher sind, die können nicht in die Luft fliegen. Da sagt er, haben wir zwei Probleme mit oder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens, sie sind nicht mehr gefährlich. Und zweitens, wir können die alten Brennstäbe benutzen. Die haben nämlich nur, oder von denen ist immer nur so 1%. Ich weiß nicht mehr, 1% oder 3%, aber ich meine, er hat gesagt, 1% der darin enthaltenen Energie ist überhaupt benutzt worden. Dann werden die entgelagert. Man kann die also alle wieder hochholen und in diesem Dual-Fluid-Reaktor kann man die andere Energie, also es ist ja 98% oder sowas, die kann man benutzen, sagt er. Und das würde den gesamten Energiebedarf der Bundesrepublik Deutschland, so wie sie jetzt ist, ja, so wird sie ja nicht mehr allzu lange sein mit 83 Millionen, für mehrere hundert Jahre, und zwar thermische Energie und elektrische Energie, also Wärme und Strom, für mehrere hundert Jahre befriedigen. Er hat das noch im Detail erklärt. Ehrlich gesagt war mir das zu hoch. Wir werden das von richtigen Experten, die was davon verstehen, prüfen lassen. Mhm. Aber das gibt es. kannst du auch googeln, also Dual Fluid. Er hat darüber mit einem emeritierten Professor aus Jülich gesprochen. Der hat ihn wieder an einen Professor Rotado verwiesen. Hat das also anschaulich beschrieben, auch anhand von Bildern beschrieben. Nur ist das für Laien, wenn da nicht jemand ist, der das im Detail erläutert, nicht nachvollziehbar. Wir wollten auch nur mal die Idee hören. Wir werden uns auch Ideen von Leuten anhören, die sagen, hier, wir haben hier ein Netzwerk für landwirtschaftliche, für Lebensmittelversorgung aufgebaut. Aber da geht auch so langsam die Reise hin, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie kann man, wenn das hier beendet ist, und das werden wir beenden, wie kann man dann mit einem, ja, menschlichen, mit einer menschlichen Gesellschaft weitermachen.
Ich glaube, sehr guter Punkt, wo du da sagst, in Bezug auch Lösungen, dass man immer mehr über das redet, weil wir sind uns beide einig, das alte System wollen wir beide nicht mehr. Es muss was Neues geben. Es muss eine Parallelwelt aufgebaut werden. Da braucht es halt interessante Ideen. Es braucht im Moment noch die Basis. Du weißt, ich bin auch kein Parteienfreund, aber für solange, dass diese Parteien noch da sind, müssen wir irgendwas ja probieren, da einen Fuß in die Türe zu halten und um dann auch etwas ausrichten zu können. Aber da braucht es auch neue Schulsysteme. Wir brauchen Finanzsysteme. Die ganze Medizin muss angeschaut werden. Die ganze Umwelt, auch sozialtechnisch. Wie gehen wir miteinander um? Ich denke, wir sind in den letzten Jahrzehnten sehr stark in Egoismus verfallen. Und zwar nicht im gesunden Egoismus für mich selber, sondern einfach sich abgekapselt. Die Digitalisierung ist ein riesengroßes Problem. Ich denke, auch ich muss damit lernen, wie gehe ich mit der Digitalisierung um? Es ist eine geniale Technik. Es hat überall Schatten und Sonne. Und dass wir versuchen, das so zu nutzen, dass wir wieder miteinander das leben können, und zwar keine Grenzen mehr. Und da läuft so viel schräg momentan auf den ganzen Planeten. Und das ist ja, ich glaube, wenn man mit diesen Menschen, wo wirklich irgendwo als Arbeiter sind, egal in Indien, in China, was auch immer, da bin ich sicher, dann sind wir wie eine Menschheitsfamilie. Aber sobald du oben bei den Eliten bist, da wird alles nur noch gespalten, und das haben sie jetzt geschafft. Und da wird gegeneinander geschossen. Und das wollen sie natürlich jetzt weiterführen, dass diese Feindbilder weiterhin aufgebaut werden. Und da müssen wir wegkommen. Das ist meine persönliche Meinung. Und das müssen wir so schnell als möglich umsetzen und immer mehr in die lösungsorientierte und Kleinigkeiten, wie du sagst, regional einkaufen, weg von Amazon, weg von Facebook, ich habe mein Profil auch gelöscht, einfach die großen Konzerne nicht mehr füttern. Ich glaube, es ist richtig, so wichtig, und konsequent das durchziehen.
Und dass das funktioniert, siehst du schon an der fast schon selbstverständlich gewordenen Kleinigkeit, dass sich hier offenbar automatisch die richtigen Leute zusammenfinden. Automatisch ist das falsche Wort, aber irgendwie scheint man sich da gegenseitig anzuziehen und sich auch gegenseitig dann zu befeuern. Also ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe auch früher viel Zeit auf irgendwelchen bescheuerten Fäden verbracht, wo du dann Smalltalk-mäßig dummes Zeug geredet hast und dich gefragt hast, warum du denn nicht lieber einen John-Wayne-Film anguckst. aber heute passiert das nicht, sondern ich habe hier wirklich ausschließlich mit Leuten zu tun, mit denen ich mich gerne unterhalte, was mich jedes Mal weiterbringt, die offenbar auch. Ja. Da entwickelt sich jedes Mal was draus, vor allem die internationale Vernetzung. Jedes Mal.
Gutes Stichwort, internationale Vernetzung, glaube ich, es kannst du bestätigen, das wächst von Tag zu Tag, es wird immer mehr, da läuft im Hintergrund sehr viel. Viele Menschen sagen immer, ja, wann kommen die Klagen und so weiter, das ist alles am Tun, das braucht halt seine Zeit. Du hast, glaube ich, im November einen Termin, der sehr wichtig ist. Du kannst den Richter nicht sagen, hey, ich möchte früher anfangen, wieso jetzt 1. November, das geht einfach nicht, und alles braucht seine Zeit, und das kann man nicht beschleunigen, das verstehen viele Menschen einfach nicht.
Das geht schon gar nicht in diesen Fällen hier. Also es ist schon früher nicht möglich gewesen, wenn man ins Gericht marschiert, innerhalb von weniger als 9 Monaten eine Entscheidung zu kriegen. Mindestens 9 Monate seit Klageinreichung. Ja. Heute ist es noch schwieriger, weil wir einen weitgehenden Stillstand der Rechtspflege zu beobachten haben. Wenn die Rechtspflege natürlich, soweit man das als Rechtspflege überhaupt noch bezeichnen kann, aktiv wird, dann wird sie aktiv, um irgendwelchen Leuten, die zu eng auf einer Parkbank beieinander saßen oder die nach 22 Uhr spazieren gegangen sind, den Prozess zu machen. Absolut lächerlich auf den ersten Blick, aber das ist Zeichen einer sich ins Faschistoide verändernden Gesellschaft. Das wird sich auch wieder ändern. Aber die Justiz ist schon immer langsam gewesen. Jetzt ist sie richtig langsam geworden und jetzt wird sie auch noch künstlich verlangsamt. Ich hatte dir gesagt, dass hier teilweise die Streitwerte in die Höhe getrieben werden, um die Kläger dazu zu zwingen, Unsummen an Geld zu zahlen, um sie also faktisch daran zu hindern, ihre Ansprüche zu verfolgen. Dann werden ihnen irgendwelche Behörden, das Gewerbeaufsichtsamt, auf den Hals gehetzt. Ich hatte das berichtet, dass es bei uns in Deutschland keine Besonderheit, hier ist es besonders schlimm. Hier wird der Druck besonders ausgeübt, aber es ist auch in anderen Ländern ähnlich. Du weißt, dass auch gegen die portugiesischen Richter vorgegangen wurde, die als erst den PCR-Test entlarvt haben als einen Hoax, der eben nicht entgegen den Behauptungen von Herrn Drosten in der Lage ist, Infektionen festzustellen. Das, was mit dem Richter in Weimar gemacht wurde, das hat man auch nicht vergessen, dass hier einer alleinerziehenden Mutter, also eine Durchsuchung und Beschlagnahme, dass einer alleinerziehenden Mutter, die sich hilfesuchend wegen ihres Kindes an das Familiengericht in Leipzig gewendet hat, 18.000 Euro an Gerichtskosten reingedreht wurden, in völlig willkürlicher Art und Weise. Das sind alles Dinge, die auch Leuten auffallen, die halbwegs noch an den Mainstream oder an die Geschichten der Regierung glauben. Also wir, diese 20%, die sich wirklich informieren, wissen, dass es ein sinnloser Glaube ist. Aber selbst einige von denen, die noch halb mit einem Bein auf der anderen Seite stehen, denen erscheint das inzwischen überaus merkwürdig. Was hier im internationalen Bereich läuft, ich kann es nur sagen, das ist wirklich groß. Also da passieren jetzt sehr, sehr große Sachen und die haben Auswirkungen auch auf das, was hier los ist. Mhm. Ich hatte schon mal darauf hingewiesen, selbst in Deutschland, obwohl hier die internationalen Konzerne praktisch alles gekauft haben, was man kaufen kann, über ihre Lobbyisten die Regierung und über die Regierung auch Macht ausüben in die Justiz hinein, über die Gerichtspräsidenten nämlich hinein. Da wurde ja VW praktisch gar nicht verfolgt, sondern da wurde hier in Niedersachsen allen Ernstes im Gericht gesagt, bei den Dieselskandalgeschichten, wieso das Auto fährt doch. Ja, das hatte auch nie jemand bestritten, sondern aber wir wollen es nicht vertiefen. Aber dann, als die Amerikaner draufgehauen haben und da das System richtig zugeschlagen hat, mit den Möglichkeiten, die nur da existieren, im angloamerikanischen Rechtssystem. Wir sind ja da Steinzeit im Vergleich dagegen. Als das dann nicht mehr zu unterdrücken war, was da an Tatsachen rausgekommen war, dass sich VW entschuldigen musste für seine Betrügereien, die Deutsche Bank übrigens genauso. Da hat dann auch endlich die deutsche Justiz zumindest mal ein bisschen feigenblattmäßig was entschieden, immer noch am geltenden Recht vorbei. Also wenn wir hier über 826 BGB reden, das heißt vorsätzlich sittenwidrige Schädigung, dann kann ich den Leuten nicht noch zusätzlich zu dem Schaden, den sie sowieso schon erlitten haben, sagen, aber ich ziehe dir noch was ab von dem Schaden, weil du hast ja das Auto genutzt. Das ist aber passiert. Aber wir wollen es nicht vertiefen, das soll ja keine Vorlesung werden. Ich sage nur, das waren Feigenblattentscheidungen und es zeigt eigentlich nur die völlige Ohnmacht oder den Unterwerfungscharakter der deutschen Justiz.
Vielleicht noch am Schluss etwas, wie soll ich sagen, noch etwas Positives. Ich bin überzeugt, dass, also das ist einfach meine Meinung, dass die merken, die sind am Arsch, die Eliten, und die wollen jetzt wirklich noch alles, was geht, noch alles kaputt machen, mitreißen. Das ist so, wie jemand der Schlange den Kopf abhaut und der Schwanz bewegt sich noch irgendwie. Hast du auch diesen Eindruck? Geht es dir ähnlich oder wie siehst du das?
Ja, das glaube ich auch. Also das ist auch der Eindruck, den uns Dr. Simone Gold vermittelt hat aus den USA. Sie sagt ja auch, wir sind hier offenbar jetzt dadurch, dass wir in die Offensive gegangen sind, was aber auch gar nicht früher möglich war. Da kann man auch sagen, ja, hätte ihr viel früher machen müssen. Nein, nein, das hat alles seine Zeit. Da sind wir jetzt offenbar dabei, das Ruder rumzureißen. Dasselbe gilt offensichtlich für England. Ne? Ich glaube zwar, dass Teile dessen, was passiert, immer noch Teil der Agenda ist. Es gibt da ja sehr viele False Flags, die da draußen rumwehen. Aber ich glaube schon, dass weite Teile der Kontrolle verloren gegangen sind. Und ich glaube nicht, dass das Spiel, was sie sich ausgedacht haben, noch aufgehen wird. Wir müssen aber damit rechnen, dass es zum Herbst nochmal richtig heiß wird. Das ist hier nur die Ruhe vor dem Sturm, denke ich. Vielleicht schaffen wir es schon vorher, was zu drehen, aber dann nur mit Hilfe des Auslands, wo wir, glaube ich, wesentlich erfolgreicher sind im Moment. Ja. Aber im Herbst wird es richtig knallen. Das sind die Tage des Donners, die jetzt hier heranrollen. Und man hört das Grollen immer deutlicher, um es mal so zu formulieren.
Das stimmt, definitiv. Ja, Rainer, ich glaube, das war jetzt ein gutes Schlusswort, dass wir definitiv hoffnungsvoll sind. Internationale Zusammenarbeit wächst. Ihr bleibt dran. Ich weiß gar nicht, habt ihr Sommerpause? Gibt es das bei euch oder gebt ihr Vollgas weiter? Wie macht ihr das im Corona-Ausschuss?
Ich glaube, wir machen einfach weiter. Ich habe gerade gesehen, Viviane versucht mich anzurufen. Ja. Also wahrscheinlich müssen wir jetzt schon wieder einen neuen Plan machen.
Okay, dann will ich dich nicht länger aufhalten. Grüße Sie ganz lieb von dir. Rainer, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Wieder tolle Informationen. Werden schauen, die Leute, Sonntagabend, glaube ich, recht ein guter Tag, dass die Leute Zeit haben, vielleicht das nächste Mal ein bisschen früher schauen mal. Vielen Dank, Rainer. Ich möchte mich im Namen von allen, wir sind immer noch 13.500, Spitze waren 15.000 Leute, bedanken für deinen Einsatz. Es ist unglaublich für deine Ruhe, die du ausstrahlst und wie klar du das Ganze machst. Also vielen, vielen Dank im Namen von allen.
Das freut mich, Roger. Niemals die Nerven verlieren. Wir werden das schaffen.
Wir werden das schaffen. Hey, bis dann.
Okay, tschüss, Rainer. Bis dann. Schönen Abend noch.
Jo, tschüss. Ciao, ciao. So, das war Rainer. Was für ein toller Mensch, was für ein toller Mann, kann ich auch sagen. Ich bin immer wieder froh, mit ihm sich austauschen zu dürfen. Und ich werde jetzt hier noch euch ein paar Infos geben. Wichtig wäre, den Kanal zu abonnieren, weil einige kennen meinen der Telegram-Kanal noch nicht, da seht ihr, da Telegram, unbedingt Telegram. Wichtig ist nicht vom Apple Store oder vom Google Store, sondern direkt auf telegram.org runterladen, sonst die versuchen jetzt das Ganze auch ein bisschen zu verfälschen, dass man plötzlich gewisse Gruppen nicht mehr sieht, auch wichtig. Dann auch wichtig, wenn das Telegram Probleme gäbe, es gibt auf bitl.tv, könnt ihr den Newsletter abonnieren. Übrigens, der Hack, der bei mir stattgefunden hat, ist definitiv nichts mit dem bitl.tv-Seite zu tun und auch nichts mit den Adressen. Also alle eure Adressen sind safe und sind nicht tangiert. Was da passiert ist, das ging nur in Anführungszeichen auf info@bitl.tv. Das wollte ich noch sagen. Dann habt ihr hier die Homepage, da seht ihr ganz wichtig, die, wo relativ neu sind, da habt ihr auch vor allem Statistiken. Wenn ihr das mal anschauen wollt, da werden immer aktuelle Zahlen veröffentlicht. Gehen wir mal schnell auf Deutschland, können wir das mal schnell anschauen, dass ihr mal einen Eindruck habt, wie das ausschaut. Dann habt ihr auch hier, seht ihr der Newsletter, den ich vorher erwähnt habe, da könnt ihr die Notfallliste ausfüllen und da entsprechend, wenn wir mal Probleme hätten, ich hoffe es nicht, dass man per E-Mail euch erreicht oder dann natürlich über die Homepage. Hier seht ihr, mal schauen, ob das da geht mit dem Internet, das ist ziemlich eine große Datei. Das kann ich euch empfehlen, da habt ihr wirklich gute Zahlen, da könnt ihr auch argumentieren. Vielleicht könnt ihr den einen oder anderen noch überzeugen, dass er sich mal etwas anderes anschaut als außer die Massenmedien. Wir werden auch schauen, D-Live-Alternativen anzubieten, weil D-Live fängt jetzt auch an, die ersten Kanäle zu sperren. Telegram ist dran, es gibt jetzt neue Videochat mit 30 Personen, wenn die das natürlich ausbauen würden, wäre das vielleicht eine Variante. Ich sage einfach ein paar Infos an euch. Ja, bitte durch die genau, jetzt schau noch schnell in den Chat rein. Ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen und ich finde halt, wir werden das auch Telegram dann kopieren, schneiden und dann machen wir zwei Teile, wird in Telegram kommen. Ihr seht diesen Kanal, die das noch nicht kennen. Ich stehe da mal da. Hier ist mein Kanal. So, dann seht ihr noch den Kanal hier. Das ist mein Telegram-Kanal, da am besten abonnieren, weil dann werdet ihr informiert, wenn ich live gehe, da habt ihr die entsprechenden Informationen. Das ist auch wieder etwas, das ist unglaublich. Sie reden da, bringt nichts, sich aufzuregen. Der Journalist behauptet, 75% wollen nachher auch noch die Maske tragen und dabei stimmt das nicht. Ihr seht hier, wir reden von 67% wollen das nicht, aber ja. Das ist etwas am Rande. Da bekommt ihr alle Informationen und dementsprechend würde ich das empfehlen, dass ihr das abonnieren könnt. So. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt. Was war noch? Instagram bin ich auch, die das interessiert. Wo bin ich noch? Und Facebook habe ich nur noch die BeetleTV-Seite. Das macht jemand anders für mich. Das geht einfach um eine gewisse Reichweite, dass man ab und zu vielleicht Menschen erreicht, wo man sonst nicht erreichen könnte. Ja, genau, jetzt bekommt ihr noch Zitronen, die werde ich dann später noch aus. Hier seht ihr jetzt genau die das noch nicht gesehen haben. Ihr seht, da sind, wie viele Seiten sind das? 132 Seiten an Statistik. Das ist unglaublich. Ihr seht da jedes einzelne Land, Hospitalisierung und so weiter, Todesrate, Sterbestatistik in Deutschland. Das ist, wird immer aktualisiert, kann ich sehr empfehlen. Es ist wirklich so, solche Grafiken werdet ihr in den Mainstream leider nie finden. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß schon warum, aber es ist traurig, aber wahr, so läuft es eben. Ich glaube, es ist zum Beispiel interessant in Bezug auf Übersterblichkeit, seht ihr hier die letzten 8 Jahre, da seht ihr in den Risikogruppen keine Übersterblichkeit in keinem einzigen Gruppe, nur so nebenbei gesagt, es ist einfach, man kann das nicht wirklich ernst nehmen. Das ist einfach so, es hat mit Pandemie gar nichts zu tun, wirklich null und nichts. Das ist natürlich schwierig für ganz viele Menschen, das zu glauben, weil da verstehst du die Welt nicht mehr, wenn du plötzlich merkst, hey shit, das stimmt was nicht und das ist so heftig. Und ja, aber wie sagen wir so schön, aufgeben ist keine Option und wir sind immer noch fast 10.000 Menschen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Es ist doch schon wieder 20 vor 11. Bei mir ist es 20 vor 12. Eigentlich wollte ich noch raus, aber es wird wahrscheinlich nichts mehr. Ich sage auch, positiv bleiben, versucht, wenn ihr in die Angst kommt, versucht die anzuschauen, die zu transformieren. Sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich versuchen, diese Freude, Begeisterung wieder spüren und nicht nur Corona, 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 sondern es gibt noch was anderes als das, dass wir nicht nur noch dieses Thema haben und auch mal Corona-freie Zeiten machen. Ja, so, das war's meiner Seite. Ich wünsche euch was, einen wunderschönen Abend und bis bald. Denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Und ich glaube, jetzt ein sehr passendes Video. Ich mag es sehr. Bis bald. Macht's gut. Tschüss zusammen. Bye, bye.
Meinen Atem, ich höre dein Rauschen.
Lieg ich bei deinen Strömen,
will ich dir rauschen,
auch wenn ich schwach bin.
Es scheint, bei dir komm ich zu Kräften.
In Berührung mit alten Mächten
gibt es mir einen Sinn,
dass ich von hier bin.
Deine Heimat gibst du so schnell nicht auf.
Scheitern, denn einsam kommt kein Mann gegen den Gemeinden. einsamen Feind an. Du bist meine Heimat und ich fühl mich hier bei dir geborgen. Lüge wird zur Wahrheit, falls du suchst, liegt sie ganz tief verborgen. Bin hier geboren, wenn Gott so will, werd ich hier draußen sterben. Sie hinterließ die Schutt und Asche, ein Haufen Scherben. Der letzte Widerstand mit Fackeln und Flammen. Das hier sind 100.000 Mann und wir halten zusammen. Deine Feinde schmieden Pläne und bekämpfen dich. Doch wir sind viele, wir vergeben und vergessen nicht. Heimat.
Was ist Heimat? Süße Heimat.
Doch nichts, das man dabei hat. Was ist sie dann wert? Was ist sie dir wert?
Wert zu sterben,
Grund zu fliehen,
Grund zu fliehen.
Oh. Und das heißt nichts zu vererben, außer Liebe oder Angst.
Dass du alles verlieren kannst.
Deine Heimat gibst du so schnell nicht auf. Deine Heimat nimmst du den Schmerz in Kauf. So ist Heimat mal ein Land und mal ein Ort.
danke dir. Gott zum Zeug, ja. Danke dir.
Gibst du so schnell nicht auf?
Deine Heimat.
Wie viel Platz ist in einem Deine?